Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 87 und heute sprechen wir so ein bisschen, was bei Nils los ist. Der sitzt in der Sonne oder im Regen, also oder beides. Er wird uns aufklären. Mich hat es ein bisschen erwischt. Ein paar Leute haben es vielleicht schon gesehen. Ich habe noch nicht viel drüber gepostet, aber ich bin noch nicht wieder so richtig fit gewesen. Darum geht's heute auch. Und über diese zwei Themen sind wir dann wieder zu, also es gab wieder Appelle, keine Dreierreihe fahren. Und wir sind in diesem Themenspektrum ganz oft wieder in die Sackgassen links und rechts eingebogen, aber immer wieder auf die Spur zurückgekommen. Es ist wieder eine sehr, sehr gute Mischung. Und hat mir echt Spaß gemacht, der Podcast heute, Nils.
Ja, fand ich auch wieder richtig spannend, gerade auch, wenn man so unterschiedliche Setup hat. Ich hier in Girona, das erste Mal im Endurance Heaven und du krank zu Hause in Köln. Da prallen dann natürlich zwei Welten aufeinander. Aber das hat dann zu lustigen Wendungen geführt und so viel kann man schon mal spoilern. Es ging um eine gesunde Darmflora, auf die wir dann im nächsten Chat noch näher drauf eingehen wollen. Aber wir gehen mal rein in die Werbung, würde ich sagen, denn auch da geht's ja ein bisschen um die gesunde Darmflora.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch zwei Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir drin in der Early Bird Edition, Nicky Boy. Ich habe dir gerade mein Leid geklagt, wie hart es ist, mit den Tuesday Boys hier in Girona zu sein.
Jetzt, ich hab kein Mitleid. Das schon mal vorweg.
Nein, da kommen wir näher zu, dass wir, also was Girona anbelangt, auch wenn es wahrscheinlich jeder schon gehört hat und jeder auch schon hier war, aber man muss es ja wirklich sagen, wie es ist. Ich bin das erste Mal in Girona.
Ja, das ist krass. Weißt du, was mir gerade, also bevor wir da jetzt zurückkommen, ist es gerade aufgefallen erst, wir haben hier uns vor 3 Minuten im Programm getroffen und direkt auf Aufnahme gedrückt. Ich würde, also du hast dein Leid in diesen 2 Minuten, hast du mir schon kurz geklagt, auch woran es liegt. Da würde ich kurz ein Ratespiel für die Hörer machen hier. Hatte Nils A, eine harte 200k Vollgasausfahrt oder ein Abendessen mit 2 großen Bier und 2 fetten Gin Tonics?
Oder C, die Kombination aus Bayern.
Haut es in die Kommentare. Ja, Auflösung nächste Woche.
Ja gut, und wie es dann so ist, wenn man sich die Zimmer teilt oder das Apartment teilt, dann gibt's nur die Variante entweder abends, wenn die Jungs halt beim Essen sind, den Podcast aufzunehmen. Das war ja meine Variante A, aber du hast gesagt, nee, bei mir ist es auch gerade schlecht. Deswegen Early Bird Edition, 6.20 Uhr hat der Wecker geklingelt, damit ich mir noch einen Kaffee machen kann. Und jetzt ist es 6:45, Girona erwacht so langsam. Und was ich aber noch sagen muss, Nick, echt eine Frechheit. Ich glaube, es hat hier wochenlang nicht geregnet. Es war richtig heiß. Und wir haben den Regen mitgebracht.
Hamburg, Digga. Hamburg, Digga.
Was passiert, wenn 3 Hamburger nach Barcelona fahren und dann weiterfahren Mist. Nach Girona, es regnet?
Aber du hast mir ja geschrieben, ich habe dann direkt gecheckt. Und dann hat es noch irgendwie bis 13 Uhr geregnet und abends ist es aufgezogen und ich habe euch schon geschrieben, Jungs, entspannt euch, macht doch abends einfach einen Sunset Ride. Also das Gute ist
jetzt
ja...
Jetzt erzähl aber nicht zu viel, sonst nimmst du ja die Lösung vorher.
Nö, der Ride war ja in allen 3 Optionen. In 2 Optionen.
Ja, das. 2 Optionen.
Aber vielleicht habt ihr den ja auch nicht gemacht, das war ja nur mein Vorschlag.
Ja, das stimmt. Und vielleicht haben wir ihn ja auch gemacht und dann trotzdem abends noch was getrunken.
Ja, das stimmt.
Wie Björn immer so schön sagt, ich habe halt Durst. Nicht ich habe Lust auf ein Bier oder ich habe Lust auf ein Glas Wein, sondern ich habe halt Durst. Da kann man halt nichts sagen. Das ist einfach so.
Da kann man überhaupt nichts sagen.
Aber um das zusammenzufassen, ich habe es ja gestern auch schon kurz auf Instagram gepostet. Rechnest du damit, dass es schön ist, weil es ist ja nicht ohne Grund, dass einfach alle hier hinfahren und du hast es mir ja auch schon erzählt. Aber es ist schon krass. Es ist wirklich überhaupt kein Verkehr. Also wir haben gestern beim Ride, glaube ich, weiß ich nicht, 40 oder 50 Rennradfahrer gesehen oder vielleicht auch 60 Rennradfahrer. Davon würde ich sagen, mindestens 10% Profis und auch so, dass du halt einfach siehst, das sind auch Profis, sondern kleiden sich nicht nur wie Profis, sondern die Art und Weise, wie sie den Berg runterfahren, die Kombination aus Klamotten und Rädern und auch den Blick, weil einige sahen nicht so aus, als hätten sie jetzt absolut einen Riesenspaß gestern. Gestern war es, glaube ich, für einige von denen tatsächlich nur Arbeit, muss man so sagen. Also wir haben jede Menge Rennradfahrer gesehen, beim Ride, nicht in der Stadt. Die Stadt ist natürlich eh komplett voll. Und im Vergleich dazu haben wir, würde ich sagen, 10 Autos gesehen. Das ist ja das eigentlich Absurde, dass du durch die wunderschöne Natur fährst, die ganze Zeit leicht rauf und runter oder halt, gestern sind wir El Angels gefahren, was ja auch der absolute Hammer ist, kennst es aus den Videos, letztes Pushing Limits Video wie Fred da oder Freds YouTube-Blog war das, glaube ich, genau. Wie er da hochmarschiert ist, wo du echt so denkst, ey Hammer, und du siehst einfach keine Autos. Das ist echt so, wo du so denkst, steht hier die Welt still oder was ist hier los? Und was wir festgestellt haben, die Welt ist hier noch in Ordnung. Natürlich wegen den ganzen Immobilien, die auch drumherum stehen, und es ist halt unfassbar sauber. Das kennt man ja wirklich gar nicht. Stimmt, in Spanien. Ja. Du siehst einfach keinen Müll. Also das ist wirklich auch im Ort nahezu überhaupt kein Graffiti. Die haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt, dass die Touristen hier Überhand genommen haben. Also ich glaube, die Einheimischen beschweren sich da schon so ein bisschen, weil es natürlich die Preise versaut. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch Geld, muss man auch sagen. War mir auch nicht bewusst, dass es ja, jetzt oute ich mir ich natürlich wirklich als Uli, aber dass Games of Thrones hier gedreht wurde, weil ich es auch nie gesehen habe. Deswegen kannte ich das nicht. Aber auch wie beeindruckend halt dementsprechend die Architektur ist. Das ist schon krass und ich muss echt sagen, das ist hier Endurance Heaven. Kann man nicht anders, es ist wie es ist.
Es ist wie es ist, ja, das stimmt. Bis auf der Schwimmbad-Eintritt, der ist nicht Endurance Heaven. Da musst du ordentlich zahlen. Da musst du nochmal, als Fun Fact, du musst dir dann auf jeden Fall Game of Thrones nochmal, ich weiß nicht, ob es das bei YouTube gibt, bestimmt, aber Game of Thrones The Walk of Shame angucken. Und der Walk of Shame ist nämlich die Treppe der Kapelle runter. Und da hatten die anscheinend in der City, ich glaube, Fred hat es erzählt, auch eine Zeit lang viele Probleme mit so Game of Thrones Touris, die dann diesen Walk of Shame da für Insta oder für was auch immer nachgespielt haben. Was ah, okay. natürlich auch nicht ja, so cool. geil ist. Also guck dir den mal an, so als Bildungsaufgabe nochmal von mir an dich. Dann verbindest du mit dem Ort noch mal mehr. Dann guckst du die Kapelle nochmal an und dann vielleicht macht ihr das mal für Insta.
weil ich ja eh so ein Typ bin, der so gerne Reels macht und sowas. Aber nee, gucke ich mir gleich an. Und was ich halt auch sagen muss, ist ja genauso auch das Laufen. Also das hatte mir Günni vorher auch schon erzählt, dass Laufen halt eigentlich mindestens so schön ist wie das Radfahren. Und wir haben jetzt ja halt einfach nur so die Klassikerstrecken, die man halt kennt, also wo man dann halt einfach Flüsschen rausläuft und dann raus, da ja. Flüsschen, Schrebergarten, Kolonie und ja. dann halt einfach immer geradeaus und dann kommst du irgendwann in dieses super Waldstück, ja. wo man eigentlich nur 3,30er Schnitt laufen kann. Das haben wir aber gestern widerlegt. Also diese Theorie, dass du hier in Girona nur 3,30er Schnitt laufen kannst.
Hatte ich doch auch schon
das
längst.
Stimmt nicht. weil du auf die Nase gefallen bist.
Hatte ich längst erledigt, bist, Nils, aber sorry, aber das claim ich für mich.
Das ist ein Mythos, also das funktioniert doch nicht so. Aber wirklich, wirklich phänomenal. Und was auch lustig ist, wo du auch siehst, dass es hier Endurance Heaven ist und Endurance City, hier wird nirgendwo Fußball geguckt. Das war so, als wir angekommen sind, hat ja Deutschland gespielt. In keiner Bar wird Fußball gezeigt. Du merkst auch überhaupt gar nicht, dass hier gerade irgendwas passiert in Europa. Und gestern war ja, ich meine, der Klassiker, Spanien, Italien. Und normalerweise wird in jeder Gelateria irgendwie Fußball gezeigt. Aber in ganz Girona findest du keine Bar, kein Restaurant, krass, wo echt? Irgendwie ein Fernseher läuft. Ja, total absurd. Das interessiert hier einfach überhaupt niemanden.
Vielleicht, weil es nicht die katalanische Nationalmannschaft ist.
Ah, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Smart ass.
Also das ist mal einfach ins Blaue, aber das ist schon wirklich verwunderlich. Gerade auch so die Spanier sind ja auch, weil natürlich auch historisch total. geile erste Liga, geile Mannschaften und geile Nationalmannschaft auch, sind die ja eigentlich. Also wie du sagst, so Spanien, Italien, so wenn du da im Urlaub bist und es läuft irgendeine WM, EM, da oder Tour de France oder was auch immer, also da läuft in jedem Ding hängt ja irgendwo so 6 schrammelige ja. Fernseher, wo das Ding dann läuft einfach auf Eurosport oder genau. was auch immer, irgendein lokaler Sender. Das ist wirklich verwundert. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen.
Doch, also das ist echt abgefahren, also hat mich auch total überrascht. Und dann noch ein kleines Fun Fact, ich bin ja mit den Tuesday Boys unterwegs und zumindest einer davon ist jetzt nicht so der Bike-Mechanic, um das mal nett zu formulieren. Und dann hat seine Bremse hinten geschliffen und ich dann so, Flo, das mache ich dir. Ach nee, und nee, an die Bremse kannst du doch nicht ran. Und ich so, Alter Flo, das ist einfach nur, du musst das Ding zentrieren. Nee. Und dann mit Holi gesprochen, ach, nee, ihr müsst zu The Service Course. Und dann sind wir zu The Service Course. Und man muss feststellen, The Service Course, die haben es sogar noch im Namen drin. Der Laden müsste eigentlich The Non-Service Course heißen, weil das wirklich, weil der Laden sieht natürlich aus wie so eine Galerie irgendwie. Es ist schon cool, aber dann willst du da halt einfach nur eine Bremse einstellen lassen und dann sagt er dir, ja, du musst einen Timeslot buchen. Der erste ist available am Dienstag oder Mittwoch. Und dann haben wir wieder rausgeschoben und dann ist mir erst aufgefallen, ich so, ey Leute, der Laden heißt auch noch Service Course und die kriegen es nicht mal mehr geschissen auf gut Deutsch, dir eine Bremse einzustellen. Und dann sind wir hier in so einem, ich wollte noch mal gucken, vielleicht liefere ich es noch nach, in so einem wirklich Laden um die Ecke, wo dann so ein klassischer spanischer Schrauber, der übers ganze Gesicht gestrahlt hat. Ich habe ihm noch so gesagt, hier, Rocket Science ist nicht, aber ich darf nicht ran. Und dann hat er sich totgelacht. Und dann wollte er doch nicht mehr irgendwie ein Trinkgeld haben, sondern wollte einfach nur ein Google-Review, weil er wahrscheinlich gegen die ganzen großen Radläden hier anstinken will. Und der hat dann natürlich innerhalb von einer Minute die Bremse eingestellt. Also diejenigen, die hier nach Girona kommen, the non-service course, sieht schön aus, aber da würde ich mein Rad nicht hinbringen. Das muss man auch so sagen. Und auch noch ein kleiner Fun-Fact.
Wahrscheinlich hättet ihr im Service Course auch noch 78,95 € für die Bremse einstellen bezahlt.
Safe.
Und nicht eine Google-Bewertung.
Nee, definitiv. Aber es heißt ja, wie gesagt, Non-Service-Course, nicht im Service-Course.
Fährst du da die Woche noch hin und schraubst den Namen um?
Ich mach so Graffiti-Style davor, eine Non-Service-Course. Und dann gestern noch, das war auch lustig, weil ich kann mir relativ schlecht Namen merken. Das ist immer sehr unangenehm in den Training-Camps, wo du dann halt doch viele Wiederholungstäter hast. Aber die siehst du dann ja tatsächlich irgendwie einmal im Jahr, in 2 Wochen im März oder im April. Und ich bin dann echt schlecht mit Namen. Ich kann mir aber unglaublich gut Gesichter merken.
Also ja, ich habe genau dasselbe. Bevor du zu der Story kennst, ich musste jetzt direkt die Lösung präsentieren. Und zwar, die hat Tom mir verraten, die Lösung, wie das funktioniert. Und gelernt oder beobachtet hat Tom das bei den Relats.
Okay.
Und zwar, gerade so im Radsport-Triathlon-Bereich und sowas, meinte er, wenn Rallyes ankamen und zu dir gesagt haben, ey, Rakete, dann wusste er, ja. Die kannten meinen Namen nicht. Aber wenn ein Räler zu dir, ey, Rakete sagt, dann ist auch alles gut.
Ja gut, aber da haben die ja Räler, würde ich sagen, andere Standing als du.
Naja, aber du bist ja jetzt ein etablierter Triathlon-Coach. Und wenn du die Leute mit, ey, ja. im Trainingscamp, die du das dritte Mal siehst, wo du mal wieder den Namen vergessen, also ich meine, jetzt geht's nicht mehr, weil wir haben es jetzt verraten, mit ey, Rakete ansprichst, ich glaube, das finden der eine oder andere auch cool.
Ist eine gute Idee. So wird's gemacht. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich mir ganz gut Gesichter merken kann. Und gestern waren wir dann natürlich auch im La Comuna und haben dann was gegessen. Übrigens wirklich auch ein super netter Laden, muss man tatsächlich sagen. Auch Essen richtig, richtig lecker. Und dann sind wir reingegangen und dann sind wir beim Eingang an zwei Damen vorbeigegangen, Hallo gesagt. Und dann meinte ich so zu Flo und Björn, ich so, Jungs, ich glaube, das ist die Mama von Frodo. Und die so, hey, wieso, wo hast du denn die Mama von Frodo gesehen? Und dann habe ich so überlegt und ich habe tatsächlich mal, als ich mit meiner Profikarriere aufgehört hat, hat mich Ironman 2-3 Mal gebucht, um so VIP-Touren beim Ironman Frankfurt zu machen, dass ich halt den Leuten so erzähle, was jetzt im Rennen abgeht und wie sich ein Profi fühlt und wie der Battle aussieht und Co. Und als Frodo, ich weiß nicht wann, da gewonnen hat, da waren halt auch seine Eltern im Bus und da habe ich sie gesehen. Das war aber, weiß ich nicht, mindestens 19, also echt schon lange her, eher noch länger. Und dann bin ich irgendwann an den Counter gegangen, um zu bestellen und dann hat sie mich so unheimlich höflich auf Deutsch angesprochen, weil ich ja wahrscheinlich wie so eine Kartoffel aussah, aber nein, weil sie auch gehört hat, dass wir vorher Deutsch gesprochen haben. Und ich muss sagen, die war sowas von cool und nett. Also warum natürlich auch nicht, aber was ich am beeindruckendsten fand, wie liebevoll sie über Jan gesprochen hat. Also nicht so, also da schwang auch so ein bisschen Stolz mit, aber das war eher so mein Sohn. Und da habe ich nur gedacht, wie cool ist das, wenn, ich meine, das ist halt echt so der Babu im Triathlon und ist ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr 22, selber schon ein zweifacher Familienvater und ein gestandener Kerl, muss man sagen. Und die hat wirklich so liebevoll von ihrem Jan gesprochen, dass du wirklich genau wusstest, wie sie früher irgendwie als Kind mit ihm umgegangen ist und so. Das war schon, also muss ich sagen, war wirklich eine extrem, extrem coole Mom und das war witzig. Es war irgendwie so ein netter Side-Fact. Und die hat dann auch schön Heinz Schnack gemacht. Fand das natürlich toll, dass wir aus Hamburg kamen. Hamburg hat sie dann auch direkt gesagt, muss ich leider sagen, wie es ist. Schönste Stadt Deutschlands. Also ich rezitiere jetzt Mama Frodeno. Also das war ganz witzig. Und dann hat sie halt auch so ein bisschen erzählt, was jetzt hier in der Stadt abgeht, wie sehr sie sich über den Regen freuen, wo wir dann so gesagt haben, naja gut, wenn man das erste Mal hier ist und Radfahren will. Und sie so, ach, das ist doch schön, dann ist doch die Luft viel besser als die letzten Wochen. Also ja, das sind so die kleinen Klamauk-Geschichten hier aus G-Town. Aber G-Town ist schon wirklich cool, muss man sagen. Also kann man diejenigen von euch, die noch nicht da waren, es werden nicht so viele sein, aber absolute Empfehlung. Wirklich landschaftlich finde ich, ich bin jetzt noch nicht so viel hier gefahren, aber wirklich eine glatte Eins, vermutlich vergleichbar mit Mallorca und halt einfach überhaupt kein Verkehr. Also das ist wirklich das, was mich krass beeindruckt hat.
Ja, liegt natürlich auch wahrscheinlich mal an den Routen. Ein paar Routen werden auch viel Verkehr sein, weil in der City raus ist manchmal echt viel Verkehr. Als wir da waren zumindest, war richtig viel Verkehr in der Stadt.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du erstmal raus bist, war es echt mega geil. Und vor allem was ich am allerkrassesten finde sogar noch, ist, selbst wenn Verkehr da ist, dass es stehen auch überall diese Schilder. Ich weiß nicht, muss mal gucken, ob dir das schon aufgefallen ist. Dieses Fahrradfahrer anderthalb überholen, Meter anderthalb Meter Abstand, um einfach Sicherheit zu gewähren. Und das haben die einfach verinnerlicht. Also da gibt's, in Deutschland ist ja, wenn ein Auto mal einen großen Bogen um dich rumfährt, ist es ja eine Seltenheit. Hier ist es andersrum, wenn dich hier irgendwer halbwegs eng überholt, was in Deutschland 100% normal ist, dann ist das eher da die Seltenheit. Und das finde ich schon super geil. Klar, ich kann es auch verstehen, dass manchmal Radfahrer irgendwie dann, wenn du irgendwo hin musst und die fahren langsam und die Straße blockieren und sonst was, alles in Ordnung, dass du dann langsamer fahren musst oder vielleicht genervt bist, aber es rechtfertigt halt nicht irgendwie jemanden auf dem Fahrrad, der keine Metallhülle um sich drum hat, irgendwie zu schneiden oder sonst irgendwas. Ich meine, das machst du mit dem Trecker auch nicht, dass du den dann von der Straße drängst. Und es ist halt einfach so, dass mehr Leute Rad fahren und Fahrrad gehört dann einfach auch zum Straßenverkehr. Und sind wir mal ehrlich, das kostet dich wahrscheinlich auf deiner Fahrt maximal 2 Minuten 5. Also wenn du irgendwo 2 Minuten hinter wem herfährst, der langsam ist, kommt dir das halt wie eine Ewigkeit vor.
Das ist schon richtig lang.
Das meine ich ja, das ist richtig lang. Aber also ob du 2 Minuten früher oder später irgendwo da bist, ja, das macht ja nichts aus. Und ich glaube, das haben die Spanier irgendwie, oder die in Girona und Umland, die Autofahrer echt verinnerlicht. So, das finde ich halt wirklich krass. Und das ist echt geil.
Und liegt auch, muss man an der Stelle auch mal sagen, man hat es ja auch, also jetzt natürlich nicht, wenn irgendwelche Idioten in Deutschland mit 10 cm Abstand an einem vorbeifahren, das jetzt nicht. Aber das Fahrverhalten der Radfahrer, das hat man ja auch in der Hand. Also es war gestern zum Beispiel auch so ein Ding, wo wir dann kurz beim Rausrollen auf so einer kleinen Straße Dreierreihe gefahren sind und ich sofort gesagt habe, ey Jungs, nicht Dreierreihe, das ist einfach echt ein No-Go. Und ich meine, wir waren zu dritt, die Straße war leer, aber selbst dann, ich finde es halt einfach, es gehört sich nicht, zu dritt nebeneinander zu fahren im Radtraining, egal in welcher Situation. Und das Schlimmste ist tatsächlich auch, wenn du zu zweit nebeneinander fährst und wenn du dann einfach hörst, dass hinter dir sich eine kleine Schlange oder so entsteht, dann kannst du auch echt mal für eine Minute einer Reihe fahren und kannst vielleicht dann auch den Wagen vorbeifinken. Also das ist so das, was ich in Deutschland echt so extrem vermisse, dass es so ein Miteinander im Straßenverkehr ist. Und das gilt genauso für die Radfahrer, das gilt auch für die Fußgänger, dass du fährst du irgendwie mit dem Rad über eine grüne Ampel, also du hast eine grüne Ampel und irgendein Fußgänger geht bei Rot rüber und dann schreit er dich an, dass du da über die Straße fährst, wo du so denkst, ey Mann, meine Ampel war grün, was machst du hier eigentlich? Du gehst gerade bei Rot über die Ampel. Und das war hier auch krass. Wir sind dann halt, du kommst ja dann über diesen Kreisverkehr beim Laufen wieder rein. Mhm. Und da waren dann auch so Ampeln, die waren dann rot und ich hatte so den Ansatz davon, dass ich rüberlaufen wollte, kam aber natürlich ein Auto und dann wollte ich bremsen und dann hat der Lichthupe gemacht und nicht wie in Deutschland so von wegen, ey du Assi, hier ist, du hast rot, sondern um uns vorzulassen. Da dachte ich auch so, ich so, Alter, wie cool ist das? Die lassen dich hier sogar vor, obwohl du eine rote Ampel hast, damit du nicht deinen Lauf unterbrechen musst. Also das ist schon tatsächlich Endurance Heaven hier. Aber nochmal ein Appell an euch. Also man muss nicht zu dritt nebeneinander fahren. Das ist echt ein absolutes No-Go beim Rennradfahren. Auch wenn man in der großen Gruppe fährt, maximal Zweierreihe. Klar, wenn man sich dann abwechselt und sich nach hinten durchreichen lässt, dann ist man kurz mal zu viert nebeneinander. Bei einer Doppelreihe, wenn die sauber abgelöst wird. Aber ansonsten fahrt nicht zu dritt nebeneinander und denkt halt echt immer ein bisschen über den Verkehr nach euch nach und macht dann, winkt die Autos mal vorbei oder fahrt mal kurz einer Reihe. Denn diese Aggression, du hast es angesprochen, die kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also ich ärgere mich auch, wenn ich am Deich rausfahre und wie gesagt, die fahren dann zu dritt nebeneinander und du hängst dann mit dem Auto und denkst so, oh Leute, fahrt doch einfach kurz mal einer Reihe, damit ich eben diesen 1,5 Meter Abstand einhalten kann und nicht drüben in den anderen Straßengraben fahren muss. Also das ist halt auch echt so dieses Miteinander, das sollte man nie vergessen und das gilt halt auch für die Rennradfahrer. Also denen gehört halt auch nicht die Straße.
Ne? Nein, das muss man absolut auch sagen. Nicht. Ja, nee, das ist... Was du gerade gesagt hast, echt Grundvoraussetzung. Auch wenn du, keine Ahnung, eine kleinere Straße hast und da fahren Autos, dann wirklich kurz in die Einerreihe. Es tut doch keinem weh. Ja, und wenn da wieder Platz ist, dann fährst du Zweierreihe und fertig. Also, ja. Alles andere macht keinen Sinn.
Sind wir wieder bei der Etikette.
Sind wir wieder bei der Etikette und haben nochmal einen guten Appell gemacht. Also, wer sich jetzt erwischt fühlt, der Gacha.
Ich glaube, jeder kann sich jetzt ja an die Nase greifen, weil diese Situation, die hat man, du weißt es ja auch, wenn wir dann da auf Lanza im Januar rausgerollt sind und dann irgendwie, oh, hier, aber das sind halt einfach echt die Situationen und genau dann kommt ein Auto und du hängst ja zu dritt nebeneinander oder zu viert nebeneinander. Ja, gut, ich habe es jetzt also einfach
gesagt. Das ist bei mir so, dieses eine Reihe versuche ich sogar auch immer mehr zu machen, wenn Auto hinter einem sind, aber Dreierreihe bin ich wirklich, also da geht's mir wie dir, glaube ich, da bin ich wirklich sensibel. Ja, und auch wenn ich vorne fahre mit irgendjemandem, da kommt wer und rollt als drittes auf, dann bin ich echt genervt, weil ich denke, Leute, das muss wirklich nicht sein, dass wir jetzt auch noch hier das dumme Negativbeispiel bringen. Hinter uns ist ein Auto und irgendwer rollt jetzt an dritte Position. Warum? So, da gibt's halt keinen Grund für. Also bei dieser Dreierreihe bin ich wirklich, das nervt mich selber als Radfahrer, weil es unnötig ist, weil es gefährlich ist, wenn du im normalen Verkehr fährst und es macht, also es ergibt keinen Sinn. So, wenn du es mal kurz nach vorne rollst, um irgendwas abzusprechen oder wem was zu fragen, ja, aber dauerhaft um zu quatschen, nein. Punkt. So.
So, Punkt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Niki Boy, und jetzt mal zu dir. Weil ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich gestern den Podcast nachmittags aufnehmen und dann hast du gesagt, nee, lass uns das mal Early Bird morgen machen.
Ja, lass uns mal Early Bird morgen, da geht's mir nämlich noch besser. Morgens. Ich bin nach nach Hotel Jakob nicht wieder so richtig in die Gänge gekommen, muss ich sagen. Also ich hatte ja da dann eine Nacht, wo ich dachte, ich werde irgendwie krank, geschwitzt und so und dann lieber nichts gemacht. Dann dachte ich so, ah, scheiße, wahrscheinlich kurz vorher super viel gearbeitet, super stressig gewesen, dann hingefahren und dann einfach mit Fritz trainiert, immer ein bisschen zu schnell Rad gefahren.
Immer Standgas.
Immer ein bisschen zu viel im Vergleich, was ich vorher gemacht habe, also zu lange Touren mit zu viel Höhenmetern. Habe ich gedacht, boah, habe ich einfach das Immunsystem runter trainiert und es hat mir dann den Stecker gezogen und ich habe dann einfach die Quittung bekommen. So, ja, habe ich dann gedacht, ja, okay, komm, jetzt machst du Ruhe. Und dann habe ich ja die letzten zwei Tage da nichts gemacht, kam mir dann auch noch entgegen, dass es die letzten zwei Tage so ein bisschen geregnet hat. Dann war es dann auch relativ einfach, die Füße stillzuhalten. Und dann bin ich nach Hause, habe mich eigentlich wieder gut gefühlt und bin nochmal so eine, was war es, 75, 80 Kilometer Runde Rad gefahren. Und so die Beine haben sich gut angefühlt und auch so Power Output und alles, aber ich war die ganze Zeit so, boah, ich fühle mich so müde einfach, also so, keine Ahnung, dieses, ja, ist schwer zu beschreiben, aber einfach so dieses so, boah, einfach platt die ganze Zeit und so latent den ganzen Tag. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich mache nochmal zwei Tage Pause irgendwie, bin dann nochmal wieder Rad gefahren und dann hatte ich wieder das Gleiche. Und dann dachte ich, boah, nee, jetzt musst du mal irgendwie entweder komplett Pause machen und einen Tag später oder dann in der Nacht habe ich dann wieder krass geschwitzt irgendwie und habe dann am nächsten Morgen gedacht so, nee, komm, jetzt gehst du mal zum Doc und dann dann beim Doc gewesen, ist besprochen, bla bla und dann meinte der, lass mal checken, ob du dir irgendwie eine Blasenentzündung geholt hast und weil das irgendwie so dann Anzeichen sind, weil ich ja nicht krank war, ne? Ich hatte keinen Husten, keine laufende Nase, keine Erkältungssymptome, außer dass ich halt nachts geschwitzt habe dann und mich halt so völlig abgeschlagen gefühlt habe. Ja?
Ganz kurz, sorry, Nick. Also toi toi toi, ich habe tatsächlich noch nie eine Blasenentzündung gehabt. Aber ist das nicht so klassisch, dass es dann beim Toilettegehen wehtut? Also das ist so das, was ich mir vorstelle.
Genau, ja. Ist es auch, wenn es dann irgendwie beim Mann dann irgendwann wehtut? Das hatte ich noch nicht. Ich hatte zwei, dreimal gedacht, so vielleicht ganz leicht. So, und ich habe dann gedacht, pff, ja, keine Ahnung, also dann einen Becher gepinkelt und dann war irgendwie auch so ganz leicht Blut drin, was aber jetzt noch nicht so auf eine richtig dolle Entzündung irgendwie herleitet oder sowas. Und dann hat der Hausarzt gesagt, hey, komm, wir gehen nochmal zum Urologen, ich schreibe dir eine Überweisung, dass wir es einfach final checken so. Und dann war ich da gestern nochmal, der hat mich dann aufgeklärt, beim Mann gibt's auch gar keine Blasenentzündung eigentlich, sondern das ist dann immer irgendwie eine entzündliche Reaktion der Prostata. Und der hat dann nochmal Blut abgenommen jetzt, da kriege ich dann, also habe ich jetzt noch nicht, aber kriege ich heute dann nochmal die Ergebnisse und darf jetzt erstmal schön ein Antibiotikum nehmen, weil er meint so, ja, die Symptome deuten alle so darauf hin, aber er sagt so, dass, weil ich noch keine Schmerzen und sowas habe ich wahrscheinlich dadurch, dass ich dann jetzt zum Doc gegangen bin, einfach rechtzeitig noch einen guten Zeitpunkt erwischt, bevor das eine richtig dolle Entzündung irgendwie geworden ist. Weil beim Mann, also wenn ihr sowas mal habt, immer sofort zum Arzt, ist halt mit so einer Blasenentzündung bei Mädels und Frauen öfter vorkommt, echt nicht zu spaßen, weil es eben so eine entzündliche Reaktion der Prostata ist und muss halt eigentlich immer mit Antibiotikum behandelt werden, so wie ich das jetzt verstanden habe. Jetzt müssen wir mal gucken, was die, also Urin wurde nochmal eingeschickt ins Labor und ein Blutbild gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, was da die Entzündungssymptome sind, ob es jetzt final daherkommt oder wir nochmal weitersuchen müssen. Also es ist halt so, ich könnte jetzt so Radfahren gefühlt, ne? Aber es ist so.
Aber du bist halt platt.
Ich bin platt und schwitze halt nachts immer voll. Also so richtig doll, krass, ein komplettes T-Shirt durch und ja, der Körper arbeitet gegen irgendeine Entzündung an. So. Und ich hoffe, dass das irgendwie ist und dass es dann hoffentlich nur irgendwie leicht ist. Und ich habe auch dieses Schwitzen nicht tagsüber oder so. Und auch morgens fühle ich mich super gut, aber abends so ab 19, 20 Uhr merke ich wirklich so, wie der Körper runterfährt und ich dann einfach nur noch liegen will und pennen will. Dann vorgestern Abend noch so ein bisschen Kopfschmerzen dazu leicht. Du merkst ja, der Körper arbeitet hart irgendwo gegen irgendeine entzündliche Reaktion. So, das merkst du ja auch als Sportler super gut, dass der Körper irgendwo gegenarbeitet. Jetzt muss man mal gucken. Und der Urologe hatte mich gefragt, gibt es irgendeinen Auslöser oder so? Und habe ich auch gesagt, eigentlich nichts, was ich mir nicht erklären, also nichts, was ich nicht tausendmal schon gemacht hätte, nicht so bewusst. Vom Verhalten irgendwie mit ja. von 0 auf 4 Training oder keine Ahnung was. Vielleicht ist doch, werde ich auch einfach alt und mit Arbeit, viel Training, Kind und so ist halt noch mehr Belastung, so dass der Körper dann halt noch mehr Dinge hat, weil ich halt weniger schlafe natürlich auch mit Kind, dass halt die Regenerationsphasen auch kürzer sind und ja. Warten wir es mal ab. Ja, deswegen habe ich gesagt, wir müssen den Podcast morgens aufnehmen hier, weil da ist das Energielevel noch hoch. Und ja, also nach dem Podcast mache ich auch heute nichts mehr. Dann lege ich mich schön den ganzen Tag auf die Couch. Ist natürlich hart, weil das Wetter ist hier ganz geil in Köln und es sind noch, 9 Wochen bis zum Ironman Frankfurt. Ich habe natürlich ein perfektes Timing erwischt. Also dieses Jahr ist bei mir so, ich keine Ahnung, als ich angefangen habe für Frankfurt zu trainieren, ist es jetzt, ich habe mir einen Zeh angeschlagen, der war blau zweimal. Ich bin die Treppe runtergerutscht und auf den Rücken gefallen. Ich war erkältet. Ich hab mir einen Bänderanriss geholt, einen Dollen. Jetzt wieder neu noch. Also alles, was im Project 100% geklappt hat, ist jetzt 100% in eine andere Richtung gelaufen. Und ja, ich finde es eigentlich so, ich akzeptiere es halt voll, ne? Und mir ist so, ich gucke jetzt, dass ich wieder fit werde und gucke, was ich dann noch machen kann, bis Frankfurt wird halt starten und schauen, was rauskommt. Wenn ich fit bin, natürlich, das ist das Allerwichtigste. Aber ja, das ist so, es ist echt krass, so wenn du siehst, was auch alles in eine andere Richtung laufen kann, einfach. Und ja, es ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen auch schwer ist, dann das zu akzeptieren, wenn du irgendwie eigentlich jetzt, oh komm, ich wollte nochmal und hast zu Hause abgesprochen und ja komm, wir kriegen es zusammen hin, dass du nochmal viel trainierst und so, jetzt die letzten 12 Wochen gebe ich nochmal Gas und dann kriegst du wieder einen vor den Bug geschossen, aber gut.
Ist aber auch, muss man sagen, tatsächlich so, dass man kann das ein bisschen vergleichen, also als du ins Project gegangen bist, haben wir schon oft drüber geredet, aber da hattest du natürlich auch, warst du noch kein Papa.
Ja.
Beruflich war da auch schon viel zu tun, aber irgendwie durch Corona lief ja alles ein bisschen in Zeitlupe. Das heißt, du hattest eine ganz andere sportliche Basis, als du es jetzt hattest.
Ja.
Klar, gefühlt warst du zum Zeitpunkt des Projects 22 auf dem Leistungshöhepunkt. Also warst du definitiv dass es nicht weiter gegangen wäre, aber du, für dich war es halt okay so, gute Zeit, geiles Rennen in Rot gemacht. Deswegen hat das erstmal gereicht und dann hast du halt ja wirklich echt eine Zeit lang nichts gemacht. Also als du jetzt in die Vorbereitung auf Hamburg/Frankfurt eingestiegen bist, hattest du ja schon ein Niveau, was vermutlich sportlich gesehen in den letzten 10 Jahren so niedrig war wie nie zuvor in diesen 10 Jahren. Und das ist ja etwas, was man vergleichen kann mit diesen Bucketlist-Athleten, die halt sagen, ich möchte jetzt mal einen Ironman machen und ich mache das einfach. Und das ist ja etwas, was wir tatsächlich auch ablehnen, was ich ablehne, wenn Leute und die Anfragen kommen jetzt nicht mehr, weil ich glaube einfach sich das auch rumgesprochen hat, dass ich da kein Fan von bin. Aber du hast ja diese Klassiker, ich will mal einen Ironman machen. Und dann, was hast du für eine Vergangenheit im Ausdauersport? Ja, gar keine. Ich habe irgendwann früher als Kind mal gekickt, aber das ist halt auch schon wieder 20 Jahre her. Und da sage ich halt ganz klar, ey Leute, das mache ich nicht, weil halt einfach das Risiko, dass man sich verletzt oder dass man krank wird, ist viel zu groß. Meistens hat man dann nach dem Jahr auch die Schnauze voll vom Sport und hört dann auf. Und dafür ist dieser Sport halt einfach zu gesund, macht zu viel Spaß und den kann man halt einfach echt lange machen. Und das ist so ein Phänomen, was du halt ganz viel bei diesen Athleten hast, weil die halt einfach nicht die Basis haben. Und ich glaube tatsächlich, dass bei dir dann noch erschwerend hinzukommt, dass dein Motor eigentlich natürlich groß ist.
Ja, ja.
Also du bist ja fit, du hast ja ein ganz anderes Level. Ich meine, du sitzt 2 Wochen auf dem Rad und dann fährst du mit Chebbe und Fred über die Insel, dass es natürlich permanent viel zu hoch ist für dich und viel zu schnell ist. Das ist klar, aber du kannst es. 90% der Leute könnte das ja gar nicht, eine Grundlagenausfahrt mit den beiden Stieren auf der Insel machen und Fritz war auch dabei. Aber du kriegst es halt hin. Aber das ist halt nicht das Niveau, was du eigentlich zurzeit gerade hast. Und der Körper, der holt sich dann natürlich, irgendwann holt er sich die Ruhe. Und das ist halt einfach so im Ausdauersport, there are no shortcuts. Man kann es einfach immer wieder sagen, das ist tatsächlich so. Und du musst einen ruhigen Aufbau machen. Und auch wenn du 2 Jahre vorher eine 8:40 gemacht hast, heißt es nicht, dass du mit Selbstverständlichkeit einen 9-Stunden-Wettkampf wiederholst, wenn du ein halbes Jahr lang konsequent trainierst, wenn du ein Jahr lang dazwischen nahezu gar nichts gemacht hast. Also insofern.
Also ich glaube, hätte ich ein halbes Jahr konsequent und vernünftig mit Basebuild Peak irgendwie trainieren können, sähe es dann auch nochmal anders aus. Aber ich habe ja direkt schon in der ersten Base-Phase die ersten Male was vom Bug gekriegt. Dann ist da mal eine Woche ausgefallen, da mal 2 Wochen wieder ausgefallen. Also es war ja auch schon so, dass diese, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich das, was alle mal denken, ah, das Training ist ja noch locker und langweilig auch so ein bisschen und wann kommen denn die Intervalle und mal längere Ausfahrten und es ist ja auch viele so, die bei uns im Cushing mit Club anfangen zu trainieren, die dann kriege ich täglich dann E-Mails, ey, ich bin jetzt angefangen und hey, aber ich will ja mich verbessern, ich kann nicht so langsam laufen und ich habe jetzt hier, ich mache jetzt diesen Ironman-Plan und in dieser Base-Phase steht jetzt nur irgendwie, also die längste Radausfahrt sind 2,5 Stunden gerade oder so und dann denke ich mir, ja, aber Leute, es ist halt Winter und das ist halt genau das, was eigentlich wichtiger ist nachher noch, also nicht für die Form, aber dass ihr durchkommt fürs Rennen als die Peak-Phase und nachher die Hero-Einheiten. So und das ist ja auch das, wo es bei mir schon gehapert hat, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich natürlich immer nochmal diese, so ein bisschen das kompensiert über das Lanzarote-Trainingslager und so, weil ich da 2 Wochen super gut trainiert habe, was dann auch schön in der Sonne war, wo alles gut war, wo ne, das Umfeld voll gut gepasst hat, ich das auch vom Körperlichen gut verpackt habe. Und dann ist natürlich jetzt hinzugekommen, wo ich jetzt nochmal zum Hotel Jakob ins Trainingslager gegangen bin. Wir sind ja jetzt im ganz anderen Standpunkt der Saison, so, also arbeitstechnisch ganz anderer Workload als im Januar, wo die Triathlon-Saison noch überhaupt nicht losgegangen ist und du so ein paar Side-Stories erzählt und alles auch noch so ein bisschen entspannter ist. Dann Family, Frieda wird älter, hat auch immer mehr, braucht immer mehr Aufmerksamkeit auch vom Papa und die pennt nicht mehr 6-mal am Tag irgendwie und du hast nicht mehr so viele Zeitslots, die irgendwo sind. Und wenn Mama dann auch nochmal Sport machen will, dann musst du auch eine der 3 Schlafphasen irgendwie mal nutzen und die Kleine nehmen und rausgehen. Und ja, dann wird die Zeit irgendwie knapper. Und wenn du dann halt noch ordentlich draufhaust und trainieren willst und eben diese gute Basis fehlt, wie du eben beschrieben hast, dann ist es halt ein Gambling, ne? Jetzt hat's mich wieder erwischt.
Ja, und das ist halt auch im Umkehrschluss. Ich meine, du hast es gesagt, jetzt sind halt irgendwie die ersten Rennen sind gewesen. Wir haben ja auch letzte Woche mit Dani auch nochmal an der Stelle Danke an die Kommentare von euch, die dann halt schreiben, dass sie eine coole Frau ist, dass es ein cooler Podcast war. Also das muss man ja auch nochmal sagen, dass ich fand das wirklich sehr beeindruckend, was Daniela Bleimel da erzählt hat, was sie für einen Winter hinter sich hat. Langjähriger Radsponsor weg, Trainer, keine Kapazität mehr, auf einmal hängst du da und willst trotzdem noch die Welt erobern und wie sie das da geschafft hat, unter diesen Voraussetzungen in Hamburg Dritte zu werden, das war wirklich sehr cool und auch wie sie das erzählt hat, hat echt Spaß gemacht zu hören. Dann war jetzt Ironman Klagenfurt, Slim Shady hat den 3. Platz in der AK gemacht und hat das Kona-Ticket gelöst, hat sich damit auch so einen Traum erfüllt in Hamburg vorher. Flo, der sich vorgenommen hat, oh komm, wollen wir irgendwie 39 angreifen. Hamburg war jetzt ein sauschnelles Rennen, aber hat dann eine 9:15 gemacht, ist vor allem halt auch echt einen richtig guten Marathon gelaufen. Und da haben wir gestern beim Radfahren auch drüber geredet, genau das Gegenteil von dem, was du beschrieben hast, dass wir irgendwie im Januar Grundlagenläufe oder er dann Grundlagenläufe gemacht hat mit einem 140er Puls und ist 5:15er Schnitt gelaufen. So, und 4 Monate später läuft er im Ironman einen 4:40er Schnitt durch, nachdem er vorher die 180 Kilometer in 4 Stunden 35 gefahren ist, so. Und dann, wo er dann auch wieder sagt, wie geht das? Und das ist ja tatsächlich das, was auch mich immer noch catcht an diesem Job, dass du halt irgendwie mit einem Athleten dir was vornimmst und sagst, okay, komm, 9:30, dann brichst du das Rennen auseinander, überlegst, wo kann's hinhauen, wo kann's nicht hinhauen. Und dann geht dieser Plan auf. Und das war halt ganz witzig, weil Basti hat in Hamburg zugeguckt, das war 2 Wochen vor Klagenfurt. Und dieses Jahr haben wir echt viel richtig gemacht, irgendwie den Winter über, weil extrem viele gerade auch hinten raus extrem stark gelaufen sind. Und die hatten auch schon in den letzten Jahren die Wunderschuhe an den Füßen und haben auch schon in den Jahren davor gut trainiert. Und sind dann halt auf einmal, keine Ahnung, 3:6, 3:7er Marathons gerannt. Und da meinte Basti so, shit, ey, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich noch so aus Spaß, ich so, Basti, du rennst 3:5. Und dann ist der halt in Klagenfurt wie ein Uhrwerk. Und der ist halt wirklich, meint, der wollte sich für Hawaii qualifizieren. Das war klar, der muss irgendwie Top 10 in seiner AK machen. Und der ist, glaube ich, als 20., 22. vom Rad gestiegen und ist dann halt wirklich in einer stoischen Ruhe. Er meint, er konnte witzigerweise auch nicht schneller laufen als diesen 4:25er Schnitt, aber er ist den halt durchgerannt.
Ja, geil.
Und am Ende konnte er dann sogar noch mal ein bisschen drücken, weil er halt aufs Treppchen wollte und die Infos auch bekommen hat von außen. Und der ist dann halt tatsächlich diese 3:05 gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich sagen sollen, er rennt einen 3:03
mal. Oder unter 3, dann hätte er noch ein bisschen mehr gepusht.
Oder unter 3, genau. Und das ist halt schon krass, eben genau, was du beschrieben hast, dass diese ruhigen Basiskilometer, die sind so immens wichtig. weil du dann halt diese Frische hast für die entscheidenden letzten Wochen. Und wenn du in diesen entscheidenden letzten Wochen dann halt die richtigen Einheiten machst, in der richtigen Zielgeschwindigkeit, deine Zielgeschwindigkeit auch richtig einschätzt. Und ich meine, das ist ja das Phänomenale jetzt irgendwie so am ersten Jahr mit dem Pushing Limits Club, dass wir ja tatsächlich dieses Feedback jetzt auch immer mehr von den Athleten bekommen, dass es halt hingehauen hat. Und dann müsst ihr auch nicht irgendwie denken, ihr nervt uns, sondern ganz im Gegenteil. Das ist für uns wirklich das beste Learning, dass das Ganze funktioniert. Also auch wenn Sachen nicht funktionieren, teilt uns das mit, weil dann können wir darauf eingehen, die Pläne sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind flexibel. Und auch bei uns in der Tagesbetreuung trainieren die Athleten dieses Jahr andere Sachen, als es in den letzten 2-3 Jahren. Also als Trainer musst du ja auch versuchen, dich permanent weiterzuentwickeln. Du musst das Rad nicht neu erfinden, aber schon auch mal Sachen neu machen. Und das ist schon krass, wenn du halt einfach siehst, wie das funktioniert. Und dieser Prozess, und da ist es wirklich egal, ob du einen Profiathleten trainierst oder halt einen Amateurathleten, dieses Topfit an den Start X an den Start zu bringen, das ist wirklich jedes. Und dann geht dieser Plan auf. Und ob das dann halt reicht für eine Sub 8 im Profibereich oder Sub 9 im Amateurbereich oder halt erster Ironman in unter 11 Stunden. Also es gibt ja zig verschiedene individuelle Ziele, aber wenn du das hinbekommst und das dann auch so aufgeht, also auch so diese Leichtigkeit, natürlich musst du dich während des Rennens konzentrieren, aber das Absurde ist ja, je näher du an dein perfektes Rennen kommst, desto einfacher kommt dir das Rennen vor. Also das ist ja auch ganz krass. Dann sprichst du danach mit den Athleten und sagen die, es hat eigentlich gar nicht wehgetan. Und es dauert natürlich schon auch, das muss man auch sagen, also auch ein Basti ist jetzt oder auch ein Flo, die trainieren jetzt seit 3, 4, 5 Jahren bei uns. Und ich sage ja immer, ich glaube so nach 3 Jahren hast du so diesen Peak, dann kannst du immer noch besser werden, aber dann hast du halt einfach 3 Jahre nach einem System trainiert und kannst einen Athleten wirklich formen, kennst einen Athleten auch. Aber das ist schon faszinierend, wie das aufgeht und wie du den menschlichen Körper und auch den Kopf dann halt doch programmieren kannst und dann machst du halt so einen Ironman mit einer gewissen Leichtigkeit, was sich natürlich von außen überhaupt niemand vorstellen kann.
Ja, das ist echt geil. Also da auch nochmal kurz, wenn ihr irgendwelche zuhören, wir haben echt nach Klagenfurt und Hamburg echt so viele geile Mails von euch bekommen. Wenn ihr noch keine Antwort von mir bekommen habt, ich habe noch nicht geschafft, jedem, glaube ich, zu antworten. Ich habe eben schon gefiltert, die Trainingsfragen haben, dass ich das schnell beantworte, aber die uns ihren Rennbericht quasi geschickt haben. Habe ich es, glaube ich, noch nicht bei allen geschafft. Da schon mal sorry, aber kommt noch meine Antwort. Da ist total geil, genau das, was du gerade beschrieben hast, auch zu lesen. Gar nicht, dass jetzt dieses so, oh, das Rennen war total einfach oder so, sondern es ging vor allen Dingen bei vielen darum, so dass sie es mega geil weggepackt haben, das Training. Also das ist, weil es sich so geil aufgebaut hat, dass die Einheiten nachher abreißen konnten in der Peak-Phase jetzt, was sie noch nie geschafft haben, was noch nie funktioniert hat. Und es hat sich nie überfordernd angefühlt irgendwie. Wo man dann am Anfang, wenn Leute den Trainingsplan reinlegen, gerade habe ich ja eben schon mal gesagt, so die Base-Phase immer schon kommt, ich will mich ja verbessern und ich muss doch, da müssen doch irgendwie jetzt schon 6 Stunden Radfahren drinstehen und so. Und das kommt dann im Nachgang, wenn jetzt die Leute einmal alle diese 3 Phasen Base Build Peak durchlaufen haben und ein Rennen gemacht haben und wie viele Bestzeiten gemacht haben, ist absolut krass und auch was für geile Zeiten. Und das so als Feedback finde ich eigentlich auf die Pläne von dir, Nils, das Allergeilste. Klar, die Bestzeiten ist immer das, woran du gemessen wirst und das ist immer das, ne, wer gewinnt, hat recht sozusagen, aber ich finde das Allergeilste ist eben dieses Feedback gewesen, wenn Leute geschrieben haben, das Training hat sich perfekt aufgebaut. Ich war nie irgendwie in der Überforderung und konnte halt perfekt auch bis am Ende die Peakpläne noch abreißen. Und ich glaube, das ist das aller Wichtigste als Coach, so als Feedback auch. Weil du weißt, wenn jemand halt über 12 Wochen sauber durchtrainieren kann, kommt immer ein geiles Ergebnis am Ende raus. Ob da jetzt Marathon-Pace oder ein Longrun mit 4x4 Minuten drinsteht, ob der nur locker ist, der Longrun, oder ob der mit Endbeschleunigung reingeschrieben wird. Da ist dann die Frage, wie viel Unterschied das dann wo macht, an welcher Stelle. Aber so dieses, ich habe es wirklich geschafft, das, was ich überhaupt nicht geschafft habe, aus Gründen eben, die wir schon benannt haben, aber das, was bei mir wirklich diesmal gar nicht funktioniert hat, hat bei den Leuten, die sich wirklich an die Pläne gehalten haben, super gut funktioniert. Und zeigt mir auch nochmal wieder, auch mit dem, was du eben gemacht hast, ich hätte halt auch wirklich nicht, was du mir gesagt hast, mit diesen Profiplänen anfangen sollen, sondern ich hätte halt Anfänger- oder fortgeschrittenen Pläne machen sollen, weil ich eben die letzten 2 Jahre und 1,5 Jahre vorher so wenig gemacht habe, dass ich mit einer viel geringeren Base hätte anfangen müssen, um da überhaupt mal wieder reinzukommen. Und ich habe für euch jetzt das Experiment gemacht. Müsst ihr jetzt nicht mehr machen. Also das ist so dieses, habt keine Angst davor, wenn die erste Base-Phase sich wie ein ganz lockeres, easy Training anhört. Das ist genau das, oder anführt, das ist genau das, was ihr braucht. Und diese Basis zu setzen, ist einfach elementar wichtig. So, und das hat es mir jetzt selber nochmal so gezeigt, wo ich immer dachte, ja, ach komm, ich hab eine gute sportliche Vergangenheit, ich habe einen guten Motor, ich komme super schnell wieder auf gewisse Leistungslevel. Aber dass das auch zum Verhängnis führen kann, wenn du halt sehr schnell auch wieder gute Leistungen bringen kannst mit einem paar Trigger und dass der Körper so einen Erinnerungsreiz hat, verleitet auch dann natürlich schnell zu viel zu machen und dann das System wieder zu crashen, gerade in Verbindung mit dann noch Arbeit, Kind, sonst was, dass das Immunsystem dann sagt, irgendwie, wie du eben schön gesagt hast, wenn der Körper merkt, es ist zu viel, nimmt er sich die Ruhe. Zack, wieder passiert bei mir.
Ja. Und das ist ja auch, das muss man auch sagen, also der Großteil des individuellen Coachings, da geht es ja tatsächlich darum, die Athleten zu bremsen. Also dass man halt wirklich sagt, also wenn irgendwie Punkte kommen, wo der Athlet, die Athleten sagen, fühle mich gerade nicht so und soll ich jetzt die intensive Einheit machen oder soll ich lieber nur ruhig trainieren oder soll ich gar nicht trainieren, dann ist in 90% der Fälle eigentlich immer der Schlüssel zu sagen, nee, du trainierst gar nicht oder du trainierst tatsächlich nur ganz, ganz locker und guckst halt mal, wie du dich fühlst. Also dass du einem Athleten in den Hintern trittst und dass du sagst, naja gut, da ist jetzt noch ein bisschen Luft nach oben, trainiere mal ein bisschen intensiver. Das kommt vielleicht im 1% der Fällen vor. Ansonsten geht es immer darum, die Schraube nicht zu überdrehen. Und natürlich im High-Performance-Bereich, wenn jetzt dein Beispiel in Rot nehmen, wo man halt sagt, okay, komm, du kannst halt extrem gut schwimmen. Das heißt, du wirst vorne mit aus dem Wasser rauskommen, wenn alles normal läuft. Und dann versuchen wir halt einfach, dich auf dem Rad so fit zu machen, dass du fair in der Gruppe mitfahren kannst. Dann ist es natürlich so ein Punkt, wo man dann halt schon auch nochmal sagt, nee, komm, wir fahren jetzt nochmal irgendwie 10 Watt mehr oder wir gucken auch mal ein klein bisschen, dass wir in einen Zustand kommen, wo wir dann merken, es geht nicht. Also, dass wir wirklich so diese Fine Line finden, wie viel Watt kannst du tatsächlich über die 180 Kilometer durchfahren, um danach noch einen anständigen Marathon zu laufen. Und es war ja von Anfang an auch klar, dass der Marathon nachher nicht so wird, wie er könnte, weil wir schon so ein bisschen auch von 0 auf 100 gegangen sind. Aber das war ja ganz klar auch dem Project geschuldet, der ja auch das Fail ja quasi beinhaltet hat. Also der Marathon war jetzt ja nicht so, wie du ihn nach 2-3 Jahren Training vermutlich hättest laufen können. Also ich glaube ja immer noch, dass auch du imstande bist, im Ironman einen 3-Stunden-Marathon zu laufen. Jetzt keine 2,55, aber irgendwas zwischen 2,58 und 3,02, das kannst du auch rennen, wenn du dir halt die Jahre Zeit nimmst. Aber da ist es halt schon so ein bisschen, da muss man halt schon auch gucken, okay, kann ich eine Schraube überdrehen? Also die Gefahr, dass du eine Schraube überdrehen kannst, die ist im Profisport da, das gehört dazu. Auch da versuche ich immer eher auf der vorsichtigen Seite zu sein, aber wenn du halt im Ironman nachher eine 2,39, 2,38 laufen willst, als Mann, was du musst, oder als Frau im Bereich von 3 Stunden oder drunter laufen willst, was du musst, dann kann das halt auch mal in die andere Richtung kippen. Aber im Amateurbereich geht es wirklich eigentlich zu 99% darum, die Athleten auszubremsen und vor sich selber zu schützen. Und das ist natürlich auch die große Herausforderung an diesen Standardplänen, dass du halt sagst, okay, wie schaffe ich das, dass ich die Athleten fordere, dass auch Athleten, die schon, wir haben ja auch Athleten gehabt, die, keine Ahnung, unter 9 Stunden gemacht haben. Und da musst du ja auch schon mal ein bisschen irgendwie im Training ein bisschen was probieren. Das heißt, du auch da versuchst du natürlich Inhalte zu machen, die von normalen Standardplänen, wie schaffe ich es, einen Ironman in 36 Wochen zu machen, abweichen, sondern dass man sich tatsächlich auch verbessert. Aber die Hauptherausforderung für mich ist immer, wie schaffe ich es, dass ich den Amateurathleten halt nicht überfordere und ihm trotzdem genau die richtigen Reize gebe. Und da ist der Schlüssel halt immer lieber irgendwie zu wenig Training zu machen. Interessanterweise, das war es so auch, kam ja von ganz vielen auch so, ihr habt ja gar keine Ruhewochen, wo ich immer gesagt habe, naja, ich bin halt auch kein großer Fan von klassischen Ruhewochen oder Ruhewochen bedeuten dann halt einfach minimal weniger Umfang zu machen und in der Woche dann aber die Intensität wegzulassen. Und wenn du dann einfach nur auf die Stunden guckst und siehst irgendwie, du hast 12 Stunden Training, 13 Stunden Training, 14 Stunden Training und dann in der Entlastungswoche wieder 11 Stunden Training, dann ist es keine klassische Ruhewoche im eigentlichen Sinne. Für viele bedeutet das halt irgendwie 6 Stunden Training. Das ist aber für einen Amateur, der mit 12 Stunden Training schon ganz gut ausgelastet ist, 6 Stunden dann meiner Meinung nach Zeitverschwendung ist, wenn er gesund ist, in der Ruhewoche. Und wenn das dann aufgeht, das ist natürlich auch eine total coole Bestätigung für uns, dass es halt so funktioniert. Aber die Herausforderung ist tatsächlich immer, der Athlet braucht genug Ruhe und muss in den richtigen Bereichen trainieren. Und wenn man das halt nicht tut, wenn man halt permanent zu schnell trainiert, und das Krass ist ja, das merke ich jetzt hier auch, gestern dann fährst du einen Berg hoch, fährst du da irgendwie El Angels hoch und dann ballern da die ganzen Radprofis an dir vorbei oder kommen die auf der Abfahrt irgendwie gefahren und das ist halt einfach auch unfassbar schwer und gerade berghoch fühlen sich halt 200 Watt irgendwie an wie im flachen 150 Watt. Wenn du aber halt weißt, das ist der Bereich, den du zurzeit gerade fahren kannst und oder du guckst auf den Puls und sagst ja okay, Puls maximal 135 und dann ist es warm und dann fährst du doch ein bisschen zu viel Watt und dann bist du doch aufgeregt und dann fährst du da permanent mit dem 140er Puls durch die Gegend. Das kannst du einmal machen, aber spätestens wenn es eine 5-6 Stunden Ausfahrt ist, merkst du in der letzten Stunde, dass es halt doch nicht funktioniert. So. Und wenn du das jedes Mal wieder machst, dann häuft sich das Ganze halt an. Also das ist ja auch eine Herausforderung, diszipliniert zu sein im Training. Und langsames Training ist immer herausfordernder als schnelles Training, weil beim schnellen Training wird man relativ schnell in seine Grenzen geführt. Wenn ich da halt den Berg 3x10 Minuten mit 280 Watt hochfahren soll, dann merke ich bei der dritten Wiederholung schon, ob ich das kann oder nicht und ob die 280 Watt realistisch sind oder nicht. Aber diese stundenlang mit einer Intensität rumzutrollern, die halt wirklich vermeintlich langsam ist, das ist die eigentliche Herausforderung im Ausdauersport. Und das ist halt das, was schnell macht. Und von daher ist es halt super ärgerlich. Und was ich auch nochmal ganz spannend fand, ist, dass ihr dann schon auch geguckt habt, woran kann das gelegen haben? Und gerade beim Radfahren zum Beispiel auch, ist jetzt, glaube ich, bei einer Blasenentzündung oder Prostataentzündung, wenn es das ist, ist das, glaube ich, nicht der Faktor, aber viele haben ja so Harnleiterentzündung und sowas. Und da muss man tatsächlich sagen, ist halt einfach die Hygiene ein ganz wichtiger Faktor. Also auch im Trainingslager wechselt täglich eure Radhose.
Das ist echt sowas. Da muss ich kurz, super geil. Das ist das aller geilste, was ich jemals erlebt habe. Im Hotel Jakob kriegst du so einen Beutel, so einen Meshbeutel. Da schmeißt du deine Sportwäsche rein. Wäsche? Wirfst die in den Keller hin und also wenn du die morgens reinwirfst, am selben Tag oder sonst, wenn du die abends reinschmeißt, am nächsten Morgen, hast du deine Sportsachen gewaschen, wieder auf dem Zimmer liegen. Alter, das war so ein Gamechanger für mich. Also du hast da jeden Tag, daran lag es auf jeden Fall nicht bei mir, ich hatte jeden Tag frische Radsachen an, keine Hose zweimal getragen. Also das war richtig geil.
Ja, und das ist halt
geil.
Extrem. Genau, und das ist auch echt etwas, deswegen sage ich das auch, und das hat jetzt nichts mit Geruchsgründen zu tun, dass es natürlich nicht schön ist, wenn du irgendwie mit Leuten Rad fährst in der Gruppe, die seit 3 Tagen irgendwie die gleiche Hose anziehen oder auch optische Gründe, weil du da irgendwelche Regenfahrtspritzer hinten drauf hast, sondern da geht's tatsächlich um die Gesundheit und das ist halt extrem wichtig. Ich meine, ihr habt halt einfach die Sitzpolster mehrere Stunden auf der nackten Haut und wenn da dann irgendwie, du hast es gesagt, Salzränder, Schweiß dazukommt, dann Straßendreck, Spritzwasser, wenn es irgendwie mal eine Regenausfahrt ist oder sonst irgendetwas. Und dann kommt noch ein ermüdetes Immunsystem hinzu, weil ihr natürlich in der letzten Stunde beim Radfahren halt einfach echt platt seid, euch dann vielleicht noch nicht optimal ernährt hat, die Kohlenhydratzufuhr zu gering war. Und da passiert es dann halt relativ schnell, dass dann tatsächlich solche Sachen wie irgendwie Harnwegsentzündung oder so stattfinden. Und das ist halt schmerzhaft, das wirft euch raus und im schlimmsten Fall wird dann halt auch noch mehr daraus. Dann musst du Antibiotikum nehmen, um die Entzündung wieder aus dem Körper rauszukommen. Also das auch noch, keine Dreierreihe im Training und immer nur maximal eine Ausfahrt mit der Bib und danach ab in die Wäsche damit. Also das ist tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen halt einfach extrem wichtig.
Ja, absolut, absolut. Nee, da wird es bei mir safe nicht herkommen. Keine Ahnung, ich habe manchmal überlegt, vielleicht ist es auch so eine, ist ja immer eine Mischung, ne? Also Immunsystem auf jeden Fall unten. Dann ein paar Mal waren die Straßen natürlich noch nass. Du hast Spritzwasser, was irgendwie hochkommt. Ich bin auch dann ein, zwei Mal so ein bisschen in so einen Schauer gekommen. Plus dann in Verbindung vielleicht noch wieder mit TT-Sattel, Position, noch nicht wieder gewöhnt, dann aber so direkt wieder Vollgas, stimmt, lange Zeit drauf, vielleicht irgendwo auch, wie du gesagt hast, ein Handleiter abgeklemmt mal oder keine Ahnung. Also da bin ich auch zu wenig Mediziner, weiß ich einfach nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass da einfach viele Sachen dann zusammengekommen sind. Aber gut, die Ursache wirst du jetzt eh zu 100% nicht identifizieren können. Aber wir haben jetzt, glaube ich, lang und breit darüber gesprochen. Das, wo es dran liegt, ist es einfach zu viel Immunsystem, zu sehr unten, was Training und auch vorher die Belastung und sonst was angeht. Und dann halt, wenn du draufhaust, dann erwischt dich irgendwann. Plus bei mir jetzt eben durch, wie meine komplette Vorbereitung gelaufen ist, einfach eine fehlende Basis. Und dann kannst du halt so Stunts irgendwann nicht mehr machen. wie ich ja häufiger schon gemacht habe. Bei mir ist es sehr häufig gut gegangen, sehr, 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 sehr häufig. Diesmal eben nicht. Und das ist ja auch so, dass viele immer gefragt, wie kriegst du das immer irgendwie rum oder sonst was? Und da sieht man auch so, dass es ja, ist dann auch immer ein bisschen Glück dabei, dass die Umstände passen, dass die Basis passt sportlich, dass die dass das Immunsystem passt, dass halt, es müssen halt viele Sachen passen und zusammenkommen, dass man auch so Dinger mal machen kann. Und ja, wenn halt irgendwie ein oder zwei Sachen off sind, dann geht's auch bei mir oder bei allen, die manchmal unzerstörbar wirken, auch mal in irgendeine andere Richtung. Und auch das ist ja Sportleben und auch etwas, was komplett normal ist.
Ja, voll. Also gerade auch dieses, was du gesagt hast, dieser Fokus und halt auch so dieses Bock haben. Das ist auch etwas, was man auch wirklich merkt, dass die Athleten, die Bock haben, also die eine positive Einstellung haben, dem Training gegenüber, dem Racen gegenüber, das, finde ich, kam auch letzte Woche irgendwie bei Dani raus, dass sie halt einfach echt ein Rennpferd ist, also die dann auch ganz genau weiß, wenn ich dann halt irgendwie ein, zwei Longruns zu wenig hab, weil ich halt eine Verletzung hatte oder weil ich halt im Training aufpassen musste, dann kriege ich das im Rennen schon umgebogen über den Kopf. Das funktioniert natürlich nur, wenn du so viele Jahre und so viel Erfahrung hast wie eine Daniela Bleimehl. Aber so dieses Bock haben aufs Racen, aufs Training beinhaltet auch so eine Frische und dann halt auch die entsprechenden Einheiten durchzuziehen. Da habe ich mich halt auch irgendwie mit Basti drüber unterhalten. Das ist halt genau das Gegenteil. Der ist halt einfach seit November ist der nicht krank gewesen, hat jede Trainingseinheit durchziehen können, hat jedes Camp irgendwie durchziehen können, hat irgendwie, weiß ich nicht, 12 Wochen lang, die der Basti mal kennengelernt hat, keinen Schluck Alkohol getrunken. Und nicht, weil es ihm schwer, also weil er jetzt gesagt hat, ich darf keinen Alkohol trinken, sondern weil er einfach gesagt hat, ey, ich bin halt entweder oder, deswegen trinke ich jetzt mal nichts. Und das war nachher überhaupt gar kein Problem. Und er ist wirklich einer, der gerne auch ein Glas Wein trinkt, weil es halt einfach schmeckt. Aber das kam dann halt einfach so für ihn nicht in Frage. So. Und wenn du halt in so einer positiven Spirale bist, dass dir das Training Spaß macht, dass du halt merkst, dass die Bereiche auf einmal einfacher werden. Ich habe es gesagt, dann läufst du halt auf einmal, keine Ahnung, im Training sollst 4,20er Schnitt laufen und kannst gar nicht langsamer laufen als 4,10er Schnitt, 4,5er Schnitt. Und denkst du, Alter, das kann doch gar nicht wahr sein. So. Und dieser Kopf ist halt so entscheidend im täglichen Prozess und dann halt auch beim Racen, wenn du aber halt dann doch nicht so mit 90% bei der Sache bist, sondern doch immer nur irgendwie 50% und Mist, ich muss das jetzt doch irgendwie noch abarbeiten, dann wird das Ganze natürlich halt eine zähe Nummer. Und das auch im Amateurbereich muss man dann halt einfach, man muss halt einfach Bock darauf haben. Und wenn man keinen Bock darauf hat, und das ist tatsächlich bei dem Sport auch so, der ist dann halt doch sehr, sehr fordernd, also sehr demanding. Du hast nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Also ich habe es jetzt auch wieder das erste Mal seit Jahren mal wieder einen Tennisschläger in der Hand gehabt, hat mir unfassbar viel Bock gemacht und habe dann 2 oder 3 Wochen hintereinander dann lustigerweise auch tatsächlich mit Björn gespielt und habe nur gedacht, ey, was ist das für eine coole Spielsportart? Aber du merkst dann halt auch, also A, bist du natürlich am nächsten Tag, kannst du dich kaum bewegen, weil dir alles wehtut.
Ja, warum?
So,
weil dir die Tennisbasis fehlt, mein Lieber. Da sind wir wieder beim Fehler, beim Punkt.
Gleiche,
also es ist egal, welche Sportart.
Gleiche in grün.
Ja.
Ja, aber beim Tennis ist es natürlich so, wenn du das als Kind mal gespielt hast, dann spielst du 2, 3 Mal hintereinander, dann triffst du natürlich die Murmel dann doch wieder. Und das macht ja mega viel Spaß. Aber im Grunde hast du recht, na klar, dann spielst du dann halt auf einmal Vollgas, machst dann wieder irgendwelche Aufschläge.
Du kannst die Technik,
die du seit,
das ist es halt,
die du seit 30 Jahren nicht gemacht hast, und dann fliegst du halt am nächsten Tag auseinander. Und was ich aber, darauf wollte ich halt eigentlich hinaus, dir fehlen halt dann diese 2 Stunden, die fehlen dir dann natürlich im Triathlon-Training, wenn du dich seriös auf irgendetwas vorbereitest. Und das ist, finde ich, so total schade. Das ist so eine der Kehrseiten der Medaille beim Triathlon. Egal auf welchem Niveau du das machst, das geht echt nur an oder aus. Also so dieses Triathlon und gerade die längeren Strecken von lang. Wollte ich gerade sagen, ja, klar, wenn du ambitioniert bist. Und ich wollte gerade sagen, also ich glaube so, wenn du eine Basis hast und wenn du wirklich ein fitter Mensch bist, dann kriegst du so eine Sprintdistanz oder eine olympische Distanz, das kriegst du immer irgendwie hin. Aber spätestens, wenn du eine Halbdistanz machen willst, so dass sie dir Spaß macht, das heißt, dass du den Halbmarathon am Ende anständig durchlaufen kannst, dann musst du dich halt entsprechend vorbereiten. Und dann lässt der Sport halt wirklich wenig Raum für anderes, weil er halt einfach, ja, weil du, ich meine, das ist ja das, was wir immer sagen. Ich meine, du machst wirklich so das untere Limit für eine Langdistanzvorbereitung und trainierst 10 Stunden pro Woche und hast das Gefühl, du machst gar nichts. Und das erzählst du irgendjemandem, der sagt, wie, du machst 10 Stunden Sport pro Woche. Das ist ja an 5 Tagen pro Woche 2 Stunden Sport. Und man denkt so, ja, aber eigentlich ist es ja gar nicht viel.
Wenn du 10 Stunden das in der Woche halt Tennis spielst, gewinnst du jedes lokale Match.
Es sei denn, du hast überhaupt kein Ballgefühl. Ja, genau, okay, das ist halt einfach so. Und das muss man sich tatsächlich immer vor Augen rufen. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen schade, dass halt beim Triathlon geht halt echt nur an oder aus, weil es halt einfach so unheimlich viel Zeit kostet, so unheimlich viel Energie kostet. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann halt läuft, dann macht es halt einfach schon richtig, richtig Spaß.
Ey, das meine, ich, das Coole ist bei dir ist halt auch. Da muss ich einmal kurz, das, was du gerade gesagt hast, da macht es Spaß. Das ist ja auch genau das, auch jetzt bei Mutter Jakob da, diese geilen alten Panoramen und so, wenn du dann da fährst und auch mit Fritz, der tritt vor dir drauf, du bist mit dem TT im Windschatten, du guckst runter und denkst die ganze Zeit so hinten im Windschatten bei Fritz, ja, ich fahre jetzt hier gerade auf jeden Fall Ironman Watts aus dem Project, das ist nicht das, was ich jetzt hier irgendwie kann. Und dann guckst du auf die KMH-Zahl, dann steht da irgendwie so 56 und die Landschaft ballert an dir vorbei, links ein geiler See, rechts ein geiler Berg und du ballerst da über so eine Straße und hast, also das ist einfach, du merkst dann, ja, aber das ist jetzt zwar dumm und es ist zu schnell und so, aber es macht so viel Spaß und ich kriege das schon irgendwie rum jetzt hier für diese 80-Kilometer-Runde. Und es ist so diese Sessions da unten mit Fritz und dieses Radfahren, das hat mir so viel Spaß gemacht einfach. Und wenn du dann irgendwie auch weißt, du hast den Motor, du kriegst es rum, das ist jetzt zwar falsch, das ist ja auch immer so das, was einen dann verleitet, aber oh, war das geil. Also das ist so, wenn es dann läuft, du bist schnell, dieser Speed, dieser Rausch, den du dann hast, und dann ist es auch so, keine Ahnung, wenn Fritz dann mal irgendwie lockerer macht, dann fährst du halt mal vor und guckst auch dann gar nicht mehr auf die Watt, sondern nur noch so, Fritz eben 55 gefahren, dann fahre ich jetzt auch 55 vorne, dass es dann auch doppelt dumm ist, ist natürlich auch klar, aber ach man, hat das Spaß gemacht. Das ist, das ist genau das, was du beschrieben hast. Und wenn du dann natürlich fit bist und diesen unzerstörbaren Modus hast, dass du sowas fahren kannst und einfach nicht tot gehst, ist es natürlich nochmal ein grandioseres Feeling, weil irgendwann, das war dann auch bei mir, nach 60 Kilometern merkst du dann so, Fritz, also wollen wir nochmal irgendwo an der Tanke da so eine Cola und einen Snickers und bevor ich es ausgesprochen hatte, hatte ich mir gerade schon ein Gel reingedrückt und das hatte dann in 10 Sekunden nicht gewirkt, dass ich dann dachte, ja, besser nochmal etwas mehr nachladen, wir wollen ja morgen auch nochmal Rad fahren. Da kommt dann die Quittung natürlich auch ultra schnell, aber es ist natürlich mit Ansage und das ist so dieses, ich muss sagen, das sind auch so diese Dinge, die mir, keine Ahnung warum, aber die machen mir persönlich mit am meisten Spaß einfach.
Nein, die machen jedem Spaß. Und man muss auch echt sagen, ich glaube, jeder, der diesen Ausdauersport macht, wird unterschreiben, dass in diesem Zustand, den du abgeschrieben hast, dann lass es noch irgendwie so 25, 26 Grad Außentemperatur. Und dann die Cola, das war auch gestern wieder so. Wir sind dann gestern zurückgerollt und hatten noch irgendwie 10 Kilometer und dann sind wir an so einer spanischen Kneipe da vorbei oder Kaffeebar und dann, Jungs, noch einen schnellen Espresso. Und dann habe ich eine Cola bestellt und dann kommt dies in der Flasche, da denkst du schon so, du bist der König der Welt. Da freust du dich halt einfach über so eine blöde Cola, die aber halt dann noch so dieses, die dann so abperlt.
Schweißt es noch dran aus von der Cola.
Genau, und dann kommt das Glas mit 3 Eiswürfeln und einer Zitrone und du denkst so, Alter, es ist das beste Getränk der Welt und ich glaube, das können tatsächlich nur Ausdauersportler, insbesondere Rennradfahrer nachvollziehen an so einem lauen Sommerabend, du hast deine 70, 80 Kilometer in den Beinen, bist ein bisschen im Unterzucker, auch ganz witzig, ich habe da gestern dann auch ein Bild von gepostet, einfach diese schöne Cola und dann kam direkt von Strati, du hättest jetzt 10 von 10 Punkten bekommen, wenn da noch eine Zitrone drin gewesen wäre. Und dann habe ich gleich zurückgeschrieben, ich so, alter Strati, willst du mich ans Bein pinkeln? Natürlich war da eine Zitrone drin, die hat man nur nicht gesehen. Und dann, ja, okay, dann sind es 10 von 10 Punkten. Und das ist dann wirklich, wie man sich über so eine doofe Cola freuen kann. Aber das kann halt einfach wirklich, können nur die Leute nachvollziehen, die halt einfach das schon mal gemacht haben. Ja. Und eine Cola schmeckt einfach nie besser. Das ist tatsächlich so. Das ist einfach ein Phänomen.
Es ist so krass, wenn du eine Cola trinkst und nicht vorher dieses Radfahrding und sonst was hattest, wie enttäuschend so eine Cola schmeckt, wenn du nicht so leicht im Unterzucker bist und so, wenn du nicht bei 25 Grad, sondern wenn du dir zu Hause selbst eine gekühlte Cola aus dem Kühlschrank aufmachst, so, der erste Schluck ist oder so ist geil, aber dann ist schon so, boah, komm, ich hau's jetzt einfach weg und fertig, aber das ist nicht mehr dieses, oh, geil.
Das ist auch krass, wie, das ist auch krass, wie oft so eine Cola außerhalb des Trainings auch nicht leer wird, ne?
Ja,
wo so ein Rest. Wenn du die aber im Training trinkst, ist, die hast du bestellt, dann ist sie schon leer und dann willst du gleich die zweite bestellen. Ja. Das ist ja wirklich so. Ja, das stimmt, das ist wirklich so.
Ja, das ist
ja Mist, aber jetzt, um das nochmal abzuschließen, das heißt jetzt tatsächlich für dich erstmal No Training. Ja.
Antibiotikum.
Antibiotikum ist natürlich auch immer nicht ganz so ohne.
Ja, wir versuchen jetzt noch gerade, es ist so, eigentlich musst du, also wie gesagt, weil es halt echt nicht geil ist beim Mann, musst du eigentlich so ein wirklich starkes Antibiotikum auch nehmen. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, ich wollte es mir nicht merken. Und ey, ultra witzig, komme ich rein und der Urologe hatte überall schon die Tour liegen und so im Wartezimmer. Selber auch Triathlet. Ach, geil. Richtig geil.
Ach, super.
Und dann meint er so, eigentlich musst du das hier nehmen, aber das greift halt so Achillessehnen und Muskeln und so an und macht das halt weich. Und das willst du als Sportler nicht, das ist scheiße. Und deswegen versuchen wir jetzt gerade noch ein weicheres so und hoffen, also müssen wir jetzt mal entscheiden, nachdem die Blutanalyse dann heute da ist, wie viel Entzündungsmarker und so auch wirklich im Blut sind, also wie schlimm es ist, in Anführungsstrichen. Oder ob ich wirklich einen guten Zeitpunkt erwischt habe, dass die Entzündungswerte noch relativ gering sind, so dass wir dann nicht die Oberkeule brauchen. Das wäre für mich jetzt natürlich noch irgendwie super wichtig, dass das so ist, dass ich halt mit dem, ich weiß jetzt nicht genau, Anführungszeichen leichteren oder mit dem Antibiotikum, was jetzt nicht so Muskeln, Bänder und so ein bisschen weich macht und angreift, durchkomme, weil ja, danach muss ich natürlich noch ein paar lockere Sessions und ein paar längere lockere Ausfahrten und Läufe irgendwie machen, dass ich auch halbwegs vernünftig irgendwie durchkomme und es nicht nur ein Wandertag wird. Also ja, das wird echt spannend. Ich zähle jetzt voll beim Ironman Frankfurt auf Muscle Memory. Das ist jetzt mein Konzept ist jetzt, ich setze alles zu 110% auf Muscle Memory, weil sportlich, trainingsmäßig, 9 Wochen vorher, jetzt nochmal Antibiotikum, dann kannst du auch nicht voll wieder einsteigen, dann brauchst du da nochmal, also keine Ahnung, lass es mal, wenn jetzt alles gut geht, rechne mal eine Woche, dann brauchst du noch eine Woche, um wieder locker reinzukommen, damit du nicht direkt wieder dir einen vor den Bug knallst, und dann hast du noch fünf Wochen Training bis in die, ja, oder, und dann einen 4-Wochen-Block kann ich vielleicht noch setzen, wo ich dann aber auch natürlich extrem aufpassen muss, dass ich da nicht überreize. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie 4x30 Minuten Race Pace fahren und am nächsten Tag 30 Kilometer Long Run mit 5x4 Kilometer Race Pace Intervalle. So, dann kann ich mich direkt wieder beim Doc einschreiben. Und deswegen setze ich jetzt alles auf lockeres, aerobes, langes Training und im Wettkampf auf Race Pace Muscle Memory.
Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. So muss
und
man,
die Rasierklinge ist so spitz.
Die ist scharf.
So eine scharfe Rasierklinge hast du noch nie in deinem Leben gesehen.
Ja, interessanterweise natürlich komplett anders, aber alle Radsportfans, die Tour de France rückt näher, ist in den Startlöchern. Aber da war ja so genau das andere Phänomen, dass ja, Jonas Vingegaard und Wout van Aert, die beiden Topfahrer der letzten Jahre von Jumbo Visma, jetzt Jumbo
Visma Lease Bike.
Genau, Visma Lease Bike, ja, beide schwer gestürzt sind und da ist halt genau eigentlich ähnlich. Die haben natürlich eine komplett andere Basis, sind aus dem super Winter gekommen, in absoluter Topform. Ich glaube, jeder hat diese Duelle von Wout van Aert und Van der Poel vor Augen beim Cyclocross, war jetzt diesen Winter nicht ganz so extrem wie im Winter davor, aber Wout van Aert hat ja auch gesagt, dass er ein bisschen was anders gemacht hat, um im Sommer noch fitter zu sein und dann halt beide gestürzt. Und die haben quasi das Gleiche in Grün. Das ist natürlich Äpfel mit Birnen vergleichen oder eher sogar Nobeläpfel mit Kartoffelnick vergleichen. aber da sieht man halt auch im High-Performance-Bereich, dann hast du halt so einen Sturz. Das hatte Pogacar letztes Jahr mit seiner Hand. Ja. Mit der Hand kannst du aber relativ schnell wieder auf der Rolle trainieren. Ist natürlich nicht das Gleiche und auch da haben ihm 1-2% oder 3% vielleicht gefehlt. Aber Vingegaard hat ja wirklich so einen schlimmen Sturz, dass seine Lunge kollabiert ist, weil halt einfach die Rippen gebrochen waren und in den Lungenflügel reingegangen sind. Also der hatte richtig, da ging es nicht darum, dass er trainieren kann, sondern der musste wirklich wieder gesund werden und wieder aufs Rad steigen. Und dann natürlich auch, und das ist ja auch das eigentliche Phänomen, muss nicht einfach nur die körperliche Fitness haben, sondern muss auch vom Kopf wieder so sein, dass er halt ans Limit fahren kann, weil es reicht halt nicht einfach nur körperlich bei 100% zu sein, sondern du musst halt auch diesen Willen haben. Und da kamen dann irgendwie sofort wieder diese Bilder hoch, also auch bei mir, wie er letztes Jahr das entscheidende Zeitfahren gefahren ist, wo er ja wirklich auch einfach technisch nochmal ganz, ganz, ganz anders gefahren ist als ein Pogi. Pogi hat dieses Jahr irgendwie das gleiche in Grün dann beim Giro d'Italia gezeigt. Aber für die ist das halt auch echt ein krasser Ritt auf der Rasierklinge, was man auch verfolgen konnte, wo halt auch die Teamchefs ganz lange gesagt haben, wir wissen nicht, ob die starten können, ja, weil es geht nicht einfach nur darum, wieder gesund und fit zu sein, sondern die müssen halt 100% haben.
Eine 3 Wochen Rundfahrt.
Kein Jonas Vingegaard. Ja, ganz genau so. Und wird super spannend sein zu sehen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Vingegaard konkurrenzfähig ist, eben aufgrund dieser wochenlangen Pause, die er halt, wo er ja auch wirklich nicht auf dem Rad war. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der jetzt wahrscheinlich seit 10 Jahren auf allerhöchstem Niveau trainiert und wenn dann der Körper mal runterfährt, dann wirken natürlich die Reize auch anders.
Aber meinst du, runterfahren ist ja anders, weil der hatte irgendwie mit Lungen kollabiert und so. Da arbeitet der Körper ja auch wie meiner jetzt, um das irgendwie wieder zu reparieren. Sonst ist das ist ja kein Runterfahren, wie wenn du jetzt die Hand brichst. Also, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht genau. Aber was du gerade gesagt hast, wenn man sich einfach mal die letzten Jahre anschaut, was bei Pogacar letztes Jahr gefehlt hat, so, da hat Vingegaard ja schon, also da hat Pogi alles versucht und hat gekämpft und sonst was, aber du hast gesehen, Vingegaard ist einfach der Stärkere. Und es war einfach nur die Hand, so wo du wirklich schnell wieder auf der Rolle fahren kannst. Aber für die Tour nur auf der Rolle dann zu trainieren, anstatt irgendwo noch in der Höhe, in den Bergen, Alpenpässe zu fahren und sonst was, das ist halt, also das war dann ja doch schon ein großer Unterschied zwischen den beiden, was du auch in jedem Ding gesehen hast, wie Vingegaard alles kontern konnte, überall mitgehen konnte, ja, und so weiter. Und wenn du jetzt die Verletzung vergleichst mit Pogis Hand letztes Jahr und was Pogi jetzt auch beim Giro gezeigt hat, wie dominant er war. Klar, da waren jetzt nicht die großen Mitfavoriten am Start, wie jetzt irgendwie dann noch ein Roglic, ein Vingegaard. Aber das ist so, wo ich mir den Roglic auch gestürzt, wo ich mir denke, boah, da bin ich wirklich gespannt. Und das würde mich, also ich lasse mich super gerne überraschen, weil es sonst eine langweilige Tour wird. Was das GC angeht, wenn Pogi das macht, was er beim Giro gemacht hat, wenn er irgendwie jetzt gut durchgekommen ist und die Giro-Belastung gut verkraftet hat. Aber mich würde wirklich wundern, mit der Verletzung, wenn der da jetzt annähernd in der Form ist wie letztes Jahr. Also wie soll das funktionieren?
Ja, ja,
wie soll das gehen?
Das stimmt. Und das Team ist halt auch einfach, das muss man auch sagen. Also Jumbo war halt die letzten Jahre einfach das überragende Team. Und da hat man halt schon das Gefühl, dass auch UAE nachgezogen hat. Also die sind jetzt ja auch eine, weiß gar nicht, Tour de Suisse wurde auch wieder gewonnen mit 2 Fahrern, erster und zweiter. Da übrigens ganz cool und nochmal eine ganz nette Geschichte. Diejenigen, die länger im Triathlon sind oder vielleicht auch die Profiathleten werden ihn auf jeden Fall kennen, den Head Referee von Ironman, Jimmy Riccitiello, der ja selber auch früher ein sehr guter Triathlon-Profi auf der Kurzdistanz war, ist glaube ich auch mal auf Hawaii gestartet, aber war jetzt nicht allererste Reihe, aber war trotzdem sehr, sehr starker Athlet und hat in Tucson gelebt oder lebt immer noch in Tucson, wo ich ja auch 1-2 Mal trainiert habe und mich auf Hawaii vorbereitet habe. Und da habe ich Jimmy Riccitiello auch ab und zu beim Training getroffen. Wir kannten uns dann halt so von den Pro-Meetings und vom Hallo sagen. Und Jimmy Riccitiello ist damals dann immer so mit seinem kleinen Sohn Rad gefahren, der dann da zu dem Zeitpunkt irgendwie 8 war und schon auf dem Rennrad saß. Und das sieht ja immer so witzig aus, wenn der Sattel so komplett auf dem Rahmen drauf ist, weil die halt noch so klein sind. Und Jimmy Riccitiello ist halt immer mit seinem Sohn gefahren. Und dann gucke ich Tour de France und dann siehst du da auf einmal Matthew Riccitiello für Israel, wie heißt das, Premier Tech oder was auch immer. Und fährt da vorne mit der Spitze mit. Und der hat tatsächlich 2 Etappen auf dem Treppchen beendet, war glaube ich auch kurz im weißen Trikot des besten Jungprofis und das war halt so witzig, dieses Matthew Riccitiello, weil ich dann natürlich sofort diese Bilder hatte, wie halt als kleiner 8-jähriger Steppke hinter seinem Papi Jimmy Riccitiello den Mount Lemmon hochgefahren ist und der Typ fährt jetzt in der ersten Liga bei den, ja, jetzt keine Grand Tour, aber immerhin Tour de Suisse, fährt er vorne mit. Das war dann auch echt so, wo ich so gedacht habe, krass, die Gene haben sich halt einfach weitergegeben und der hat es echt geschafft, in einen der absoluten Top-Profi-Teams zu kommen und die Leidenschaft halt zum Job zu machen.
Krass.
Also Jimmy Riccitiello, Kompliment, da habt ihr offensichtlich einen guten Job gemacht Und das war ganz interessant zu sehen, wie halt irgendwie, ja, der kleine Sohn des Head Referees von Ironman da jetzt auf einmal die Alpenpässe mitfährt. Und da habe ich mir richtig vorgestellt, weil das war damals schon irgendwie so, die hatten so einen witzigen Umgang miteinander. Also das war so süß irgendwie zu sehen, wie Jimmy Riccitiello mit seinem Sohn da die Berge oder den Mount Lemmon hochgefahren ist. Das ist ja der einzige Berg, den es da in Tucson gibt. Aber ich möchte nicht wissen, wie stolz Papa Riccitiello da jetzt irgendwie dann, was ist es dann, mitten in der Nacht oder Early Bird vor dem Fernseher sitzt in den USA und seinen Sohn da mit in der Top-Gruppe die Berge hochfahren. Das ist natürlich schon extrem cool, sowas dann hinzubekommen. Ja, weil Jimmy Riccitiello selber auch ein sehr guter Radfahrer war. Also das war, glaube ich, auch so seine Stärke, war das Radfahren. Aber ganz witzig, also die Profiathleten, die den Triathlon-Chat hören, wenn ihr das nächste Mal Jimmy Riccitiello seht, gratuliert ihn zu den Leistungen von Matthew Riccitiello. Da sind Triathlon-Gene im Radsport ganz, ganz vorne mit dabei.
Sehr gut. Wann geht denn die Tour überhaupt los?
Gut.
Hast du das mal geguckt?
Ich glaube tatsächlich irgendwie in 14 Tagen schon. Ah. Also die geht, glaube ich, aufgrund der Olympischen Spiele beginnt sie, glaube ich, ein klein bisschen früher als sonst. Ich meine, jetzt ja wirklich ein Highlight jagt das andere. Wobei im Triathlon gefühlt dieses Wochenende so ein bisschen ausatmen, also Ruhe angesagt ist, oder? Nee, Quatsch, Weichsee, Bullshit. Ich wollte gerade sagen, dieses Wochenende ist mal so ein Wochenende, wo man sich ein klein bisschen ausruhen kann. Aber Pustekuchen stimmt gar nicht.
Nächste Challenge Woche, Weichsee. Sorry, ich habe nachgeguckt. 29. Juni geht schon los in Florenz in Italien die Tour.
Ja, guck mal. Krass, ja. Genau. Und endet nicht klassisch in Paris.
In Nizza.
Sondern endet dies Jahr in Nizza mit dem Zeitfahren. Auch das wieder extrem cool, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, hast du jetzt wahrscheinlich so halb am Rand nur mitbekommen, dieses Wochenende Challenge Weichsee.
Ja.
Ohne Fred Funk, der gerade wieder in der Höhe ist.
Ohne Fred Funk.
Also wird...
Schauen wir mal, wer da jetzt der Thron nachfolgt.
Es wird einen neuen Sieger geben. Das steht fest. Es gibt einen neuen Sieger. Wann nehmt ihr wieder What the Funk auf?
Bin ich immer sehr gespannt. Ist online.
Oder habt ihr es schon?
Ist online. Und zwar richtig geile Episode. Muss ich gleich nochmal direkt posten im Nachgang. Ist gestern Abend online gegangen. Live aus St. Moritz mit im ersten Teil kurzes Race Recap.
Chebbe, dem Olympioniken.
Und mit Chebbe, dem Olympioniken.
Ach so.
Dem zweiten Teil.
Und kleiner Spoiler, bei Fred doll gefrustet von San Francisco oder... Die klassische Funksche Optimismus, er guckt schon wieder nach vorne und hat richtig Bock auf PTO London.
Klassische Funksche Optimismus. Ach, und herrlich. Er erzählt, wie, wo und wann er im Rennen Fehler gemacht hat, die zu dem Ergebnis geführt haben.
Ja, spannend. Ja, sehr gut. Ja, das ist halt schon auch, ich meine, das muss man auch sagen.
Und ich habe noch gehatet, wieder.
Du hast gehatet?
Ja, also ich habe ja auch schon Nachrichten bekommen, dazu habe ich da auch gesagt, dass ich mich darüber mal beschwere, aber ich fand San Francisco in diesem Bunch, also das ist, bei PTO wird ja alles geahndet, wenn du deinen Clip nicht zumachst unterm Helm in der Wechselzone, wenn du eine Flasche in der Wechselzone verlierst, deine Cappy nicht im Bag ist, aber Drafting-Strafen gab es ja noch nie. Und was da einige Athleten veranstaltet haben in San Francisco, wer es live gesehen hat, dass es da keine Zeitstrafen gab, war ein Wunder, würde ich es, als ein Märchen könnte man es auch bezeichnen.
Und auch interessant war, ohne Race Ranger, weil die zu spät angekommen
hing
sind.
Hing im Zoll.
So ein Ding,
USA, hing im Zoll.
Ja, wo man auch sagen muss, ey, das kann doch eigentlich nicht passieren. Und ich glaube tatsächlich, das ist echt so ein Fazit, was man jetzt nach dem ersten halben Jahr sagen kann. Das fand ich auch ganz interessant, weil Rieke, die Profiathletin, die ich betreue, die ja in Hamburg 12. geworden ist, die hatte in Hamburg ihr erstes Rennen mit Race Ranger. Und das war zum Beispiel ganz interessant, dass sie gesagt hat, sie war erschrocken, wie dicht 12 Meter sind. Sie ist auch eine, die eher ein bisschen weiter hinten aus dem Wasser rauskommt, also die halt nicht in diesen klassischen Gruppen unterwegs ist. Und wenn sie vorbeifährt, ich glaube, sie ist in Hamburg die 6. beste Radzeit gefahren, also ist 4:29 gefahren. Das ist schon ein Brett. Und wenn sie vorbeifährt an den Ladies, dann fährt sie eigentlich auch vorbei und ist, glaube ich, nicht die, die hinterher fährt. Aber sie meint, das war wirklich krass, als sie dann mal in so einer Situation war, dass 2, 3 Profifrauen um sie herum waren und sie auch hinterher gefahren ist, wie dicht 12 Meter sind. Also da war sie so krass erschrocken und sie meinte, das war echt, sie hat immer gedacht, irgendwann muss das Ding doch mal blinken, weil ich zu dicht dran bin. Und sie war immer noch im blauen Bereich oder so, also wo sie halt mehr als 14 Meter weg war. Also das ist schon krass und das wollte ich sagen, Fazit nach dem ersten halben Jahr, Profi-Triathlon 2024, eigentlich darf es kein Profirennen mehr ohne den Race Ranger geben, weil es halt auch, ich finde, Art beim Zugucken, das hat auch richtig gefehlt in San Francisco, weil ich habe es gar nicht geschnallt. Ich habe mir gedacht, hä, die fahren doch da, die fahren doch total eng und es blinkt nichts. Also auch als Zuschauer, ja, ja, finde ich, hast du diesen, da, guck, geht dieser Blick mittlerweile rauf, auch wenn man es teilweise schlecht sieht auf dem Screen, aber ich finde, das hilft einfach auch dem Zuschauer und es hilft halt einfach auch tatsächlich dem Athleten. Also das ist, du musst ja auch wirklich noch abgefuckter sein, wenn du lutscht und die ganze Zeit weißt, du hast da jetzt ein blinkendes Licht hinter dir.
Das Geile ist ja, was du gerade gesagt hast, wie dich 12 Meter sind. Da siehst du mal, wie unterschiedlich. Manche Athleten sagen auch, wie weit weg 12 Meter sind.
Ah, krass. Ja, guck mal, da siehst du. Ja, da siehst du mal, das ist alles eine Frage der Perspektive. Ja. Ja, weil eigentlich ist es doch total cool, dass du jetzt mittlerweile so ein Produkt hast, wo man echt sagen muss, ey, hier, das ist einfach für den Profisport, für die Fairness absolut Gold wert. Und da kannst du ja auch irgendwie nicht am Geld scheitern, dass das, also dann müssen halt einfach die Veranstalter die Dinger kaufen und müssen die halt haben. Ich glaube, die Programmierung ist immer noch so ein klein bisschen so ein Punkt, ob es halt wirklich 12 Meter sind, Regelung dann 20 Meter. Das ist, glaube ich, auch so ein Fazit, was man ziehen kann, dass auch bei den Ironman-Rennen 20 Meter angebracht werden. Und nicht diese 12 Meter, die dann oft nur 8 Meter sind. Aber ja, also ich finde, man hat jetzt mit dem Race Ranger echt ein Tool, der den Sport fairer macht und der es halt auch für die Athleten einfacher macht, fair zu fahren. Also zumindest für die, die fair fahren wollen. Und da sieht man es aber auch wieder, also auch da auch nochmal, nicht nur der Profisport, sondern auch der Amateursport. Das hatte ich auch mit Basti gesprochen in Klagenfurt. Er meint, das war so asozial. Er ist relativ, er ist nicht gut geschwommen, aber er ist halt sehr, sehr früh ins Wasser gegangen, ist dann auch unter 5 Stunden oder 5 Stunden Flachrad gefahren, was in Klagenfurt, sehr war jetzt nicht so richtig schnell dieses Jahr aufgrund der Strecke und auch aufgrund des Regens. Aber der war ja im Amateurrennen relativ weit vorne mit dabei. Und er meint, er wurde teilweise gerade auch am Anfang von Pulks überholt, jetzt nicht diese Tour de France Pulks, die man von ein paar Jahren kennt, aber so einfach Achtergruppen, die halt mit 1 Meter Abstand fahren, wo er wirklich wieder so aggressiv wurde und wo er einfach nur gedacht hat, alter Leute, ihr könnt fair fahren. Also es gibt auch wirklich so viele Situationen, wo man als Amateur es echt in der Hand hat und wenn man einen Pulk hat, dann lässt man sich halt hinter dem Pulk fahren und dann fährt man halt mit 12 Meter hinter dem Pulk. Da kannst du immer noch Oberlenker fahren, weil du so einen Draft hast. Aber wenn man zu dritt, viert, fünf, sechs, siebt unterwegs ist, wer da dann lutscht, boah, das ist einfach echt hausgemachter Dreck. Also da kann man wirklich fair fahren und das finde ich halt immer so krass, wenn du halt siehst, wie viele dann wirklich sich irgendwie einen drauf einbilden, dass sie coole Leistungen gebracht haben, aber dann siehst du halt irgendwie, dass sie in 40er Schnitt mit 140 Watt gefahren sind und dann weißt du ganz genau,
gute
wie das
Aerodynamik
Ganze zustande gekommen ist. Ja, genau, sehr, sehr gute CDA-Werte, 0,1. Also das auch nochmal echt, der Sport wird halt kaputt gemacht durch dieses Lutschen und man hat's zu 90% selber in der Hand, ob man mitmacht oder nicht. Man schimpft immer über die Profis, die hinterherfahren und dann, es gibt immer Situationen, wo man irgendwie zu dicht ranrollt, weil es Verpflegungsstelle ist. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen albern. Dieser Poster von Sam Laidlaw, der dann da irgendwie über die Profis schimpft und die rollen halt gerade durch eine Verpflegungsstelle.
Die also eigene Verpflegung sogar, ne? Dann, also wo die Beutel da anhalten,
ja,
müssen.
Genau. Also es gibt Situationen, wo man halt einfach ranrollt, aber über 180 Kilometer, wer fair fahren will, der kriegt das eigentlich schon hin. Also auch im Amateursport ist das möglich. Denn klar, im Amateursport wird das nicht funktionieren im Race Ranger. Das ist halt einfach alles viel zu eng und das kriegst du auch logistisch nicht hin. Aber im Profisport, denke ich, das sollte man mal als Fazit sehen, sollte der Race Ranger eigentlich dazugehören. Also es sollte eigentlich kein Profirennen mehr geben, was ohne Race Ranger stattfindet.
Ja, es wäre auf jeden Fall erstrebenswert.
Definitiv. Gut, Nicky Boy. Dann, hier kommt die Sonne raus.
Das heißt, du musst frühstücken und aufs Rad.
Richtig. Ja.
Bist du eigentlich da in dem, sitzt du an dem runden Tisch gerade und guckst du bei dir aus dem Zimmer da auf die Straße? Also in diese,
ja, aber der Tisch ist eckig.
Ah, okay, aber guckst du in diese Gasse rein oder wohin guckst du? Oder nach unten?
Ja, genau. Das ist halt das Witzige daran. Also A, dass du ja wahrscheinlich in der gleichen Bude,
ja, ich
glaub, warst.
Ja, das ist die gleiche Bude.
Vielleicht haben sie den Tisch ja auch einfach nur geändert und dann habe ich halt mit Holi telefoniert am ersten Tag Und ah, guck mal gegenüber auf der Straße, da ist doch diese räudige Pizzeria. Zwei Häuser darüber habe ich dann gewohnt. Der eine Balkon, das war mein Airbnb. Und das ist halt irgendwie so abgefahren, dass du da guckst du auf die Straße. Ja, guck ich. Und ich guck halt auf diese relativ noblen Häuser, die oben am Hang sind.
Ah, nee, dann bist du in Fritzes Airbnb.
Ach so, guck mal. Fritzl war ja auch hier. Das ist auch auch ganz witzig. Ich habe dann natürlich vorher nochmal so ein bisschen die Reviews angeguckt und der Einzige, der geschimpft hat, war Fritzl. Fritzl hat geschimpft über das Türsystem und das zu wenig Ablagefläche ist, was ich aber überhaupt gar nicht finde. Aber gut, so ist das halt.
Ja, das Türsystem hatte bei uns ja auch nicht funktioniert. Das hatte da einen Wackelkontakt. Aber der Service war gut, es wurde behoben. Also wir standen, als wir kamen so, ja gut, spät klar, abends an, wo dann keiner beim Check-in da ist. Und dann ist das Ding einfach nicht aufgegangen.
Ja gut, das ist natürlich fies. Wenn du müde bist,
dann willst du deine Bude und dann... Und das Ding geht nicht auf.
Ja gut, das ist natürlich wirklich schlecht. Nee, das funktioniert einwandfrei und wie gesagt, alles extrem, extrem nett. Und Mama Frodeno hat auch nette Worte gefunden. Hat auch gesagt, sie hat das hier gut im Griff. Sie ist, glaube ich, so für die Einrichtung der Apartments verantwortlich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Geil.
Aber nee, es ist schon cool. Matt. Und heute wird Coast Ride, 120 Kilometer Klassiker an die Küste. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist ja irgendwie auch das Coole, so an Komoot und Strava und von Freunden irgendwelche Routen zugeschickt bekommen. Ich sehe immer so ein kleines Abenteuer, wenn du das nicht kennst, das ist ja auch nochmal anders als jetzt Mallorca. Klar, Küstenklassik ist immer noch schön oder wenn man Orient hochfährt oder San Salvador. Aber wenn du halt neue Strecken fährst und das catcht schon nochmal irgendwie anders. Ja, das ist einfach cool. Und dann so eine Route einfach runterladen, kommst dir dann zwar immer ein bisschen wie so ein Otto vor, wenn das bei dem nicht synchronisiert wird und ah, lass nochmal warten und bla bla bla. Aber das macht schon richtig, richtig Spaß, weil du dann einfach wunderschöne Strecken fährst. Ja, voll, absolut.
Ja.
Genau.
Schöne Runde,
deswegen,
viel Spaß.
Deckel drauf.
Und
genau, ich werde berichten. Niki, boah, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, was du erzählst. Ja. Ich meine, gut, wir werden eh zwischendurch hören, aber ich drücke die Daumen, dass du nicht die Antibiotika-Keule nehmen musst.
Hoffentlich bin ich nächste Woche wieder ganz 100% wichtig, einsatzfähig.
Na, das wird nicht der Fall sein. Nächste Woche, wie du es gesagt hast, also es wäre cool, wenn du kein Antibiotikum mehr nehmen müsstest. Ich habe ja tatsächlich, unglaublich, in meinen 50 Lenzen ein einziges Mal bisher Antibiotikum genommen.
Ja, das ist gut.
Ansonsten bin ich tatsächlich immer drum herum gekommen. Und was ich jetzt gelernt habe, da können wir nächste Woche nochmal drüber reden, weil das natürlich viele Athleten oder viele Sportler, wie es einfach die Bevölkerung auch immer trifft, Antibiotikum muss man dann ja doch teilweise nehmen. Darmsanierung. Spannendes Thema für den Triathlon-Chat.
Machst du jetzt eine Darmsanierung?
89. Sollte man tatsächlich machen, wenn man Antibiotikum genommen hat. Ja. Ich mache es tatsächlich auch gerade, weil ich das von der Osteopathin empfohlen bekommen habe und nicht mit irgendwie Einlauf oder Glaubersalz oder so. Das war das, was mich bisher immer abgeschreckt hat, sondern einfach nur wirklich ein, glaube ich, sehr gutes Medikament, was ich nehme oder Tropfen auf homöopathischer Ebene. Aber das ist etwas, weil Darm, habe ich schon oft erzählt, ist extrem wichtig, weil die ganze Regeneration, dieses Immunsystem wird halt über den Darm gesteuert und Antibiotika greift halt ganz extrem die Darmflora an und da ist es halt extrem wichtig, wenn man Antibiotika genommen hat, dass man danach halt wirklich darauf achtet, dass man die Darmkulturen wieder entsprechend auf Vordermann bringt, auch durch Probiotics und sowas alles. Also da musst du schon ein bisschen drauf achten, damit du danach nicht nur vorsichtig wieder ins Training einsteigen kannst, sondern dass auch dein Immunsystem gut funktioniert. Also diejenigen von euch, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten Antibiotika genommen haben, auch, keine Ahnung, im Winter vielleicht oder so, guckt mal, dass ihr einen guten Arzt oder guten Osteopathen findet, der euch dies entsprechend informieren kann. Denn wie gesagt, ein gesunder Darm ist extrem wichtig, nicht nur für eure Mitbevölkerung, da ist ein ungesunder Darm nicht so schön, sondern tatsächlich, damit ihr halt einfach ja vom Immunsystem her top aufgestellt seid. Und das sind immer so die Sachen, wo man drüber grinst, aber im Nachhinein, wenn man dann Wert darauf legt und merkt einfach, das funktioniert, dann merkt man, dass man halt auf einmal viel besser sich erholt, viel besser schläft und halt einfach mehr, viel, viel mehr Kraft hat. Und bei dir geht's ja jetzt wirklich darum, nicht wieder trainieren zu können, sondern einfach gesund zu werden.
Absolut, absolut.
Deswegen, Niki Boy, sei vernünftig.
Nächste Woche die
Darmsanierung, klär das ab, aber das machst du ja auch.
Saniere ich mal meinen
genau.
Darm.
On Detail.
Sehr gut. Ich habe noch eine schnelle letzte News, weil gerade der Newsletter reinkam. Ich habe jetzt einen Favoriten für die von dir angesprochene Nachfolge von Fred Funk bei der Challenge Weichsee, und zwar Justus Nieschlag.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, ah, der ist natürlich auch seine Strecke. Ich glaube, spannend sein. Wird spannend sein
mein
zu
Tipp,
sehen.
Mein Tipp. Okay, gut. Deckel drauf und nächste Woche geht es ums Thema
Darmsanierung. Schönes Wochenende und dir. Und dir als kleiner Spoiler.
Freut euch gute drauf. Besserung. Danke dir. Viel Spaß beim Radeln. Tschö.
Tschö.